Die Gamevasion ist im vollen Gange, deswegen gibt es heute nur einen kleinen Spezialtalk zu dem Film, ja, der Licht ins Dunkel bringen soll, der das Kino retten soll, der Menschen wieder zusammenführen soll und der von Christopher Nolan ist. Willkommen zu unserem Spezialtalk zu Tenet. Und damit einen wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Spezialausgabe zum Thema Tenet, der neue Film von Christopher Nolan. Ja, Game Invasion, ich hab's jetzt schon wieder gesagt. Gamevasion. Warum habt ihr euch nicht einen einfachen Titel ausgesucht?
Gamevasion.
Gamevasion ist im vollen Gange, das Programm ist dicht und deswegen haben wir keinen Slot gekriegt für eine Live-Ausstrahlung. Aber wir haben natürlich jetzt Redebedarf. Wir haben jetzt diesen Film zum Teil zweimal gesehen. Andreas ist der Einzige, der ihn nur einmal gesehen hat. Mhm. Deswegen habt ihr auf jeden Fall die frische Meinung und die schon vertiefte Meinung von uns. Wir wollen heute ein bisschen über diesen Film reden. Wir wollen über diesen Film spoilerfrei beginnen. Aber dann, ja, können wir es nicht anders. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann spoilen und müssen vor allem auch noch ein paar Sachen, glaube ich, ausdiskutieren. Denn es gibt viele Fragezeichen bei uns. So viel können wir schon mal im Vorfeld sagen, oder?
Ja.
Wie wollen wir beginnen? Soll ich mal versuchen, die Handlung zusammenzufassen?
Sagen wir doch einfach, das ist ein Film über Ursache und Wirkung.
Ursache und Wirkung.
Wenn du dir das zutraust, die Handlung wiederzugeben, dann bin ich sehr gespannt.
Ich versuch's.
Das kann man ja schon.
Ich versuch's. Es geht, oder beziehungsweise es beginnt mit einem Terroranschlag, der gleichzeitig auch eine Befreiungsaktion ist, der aber letztendlich sich dann als Härtetest einer ultrageheimen Spezialorganisation erweist. So viel dazu. Der Testsieger, dargestellt von John David Washington, muss jetzt versuchen, den dritten Weltkrieg zu finden. Das ist das, was ihm gesagt wird. Und ihm wird dafür eine bestimmte neue, soll ich jetzt sagen, Technik gezeigt.
Ich glaube schon, das ist eine Technik.
Technik, können wir jetzt mal sagen, die sich Inversion nennt. Diese Inversion sorgt dafür, oder invertierte Gegenstände sind in der Lage, in der Zeit zurückzureisen. Und den Ursprung davon zu finden, wer das Ganze hergestellt hat, wer diese, sag ich mal, auch Waffen, die invertiert sind, herstellt und in Umlauf bringt und was alles damit zusammenhängt, das soll jetzt nun John David Washington, der Protagonist, wie er im Film mehrfach genannt wird, ergründen.
Jo.
Willkommen zu Tenet.
Ja. Also eine lustige Agentenklamotte mit ordentlichen Schaubildern und einem gewissen Christopher Nolan-Kniff, wie man es halt erwarten würde.
Ja. So, wie hat uns das Ganze möglichst spoilerfrei gefallen? Eddie.
Ja, nun. Nee, also ich bin ja. Also vielleicht erstmal ganz kurz, wie mein Verhältnis zu Nolan ist. Angefangen damals auf einer kleinen Farm, als ich Memento zum ersten Mal gesehen habe, komplett geflasht gewesen. Memento nach wie vor wirklich einer meiner Favorite Movies. Ich feiere den total, finde den mega. Total. Und eigentlich dann mit Dark Knight habe ich mich auch so ein Stück weit in Christopher Nolan verliebt, weil das war das erste Mal, dass ich einen Superheldenfilm wieder so ein Gefühl hatte, wie vielleicht das erste Mal, als ich Batman mit Michael Keaton in den 80ern gesehen habe, so, wo ich gedacht habe, boah, so, es war einfach, der hat mich einfach bis heute, also ich liebe einfach Dark Knight. Ich finde den einfach fast nahezu perfekt. Dann gab es halt noch so ein paar andere Filme. Inception fand ich auch mega. Ich fand die anderen Batman-Filme leider nicht so gut. Also sowohl Batman Begins als auch den dritten finde ich so, es ist jetzt keine schlechten Filme, aber konnten halt nicht mehr an das hohe Niveau von Dark Knight ran anknüpfen. Dunkirk war auch nicht so mein Cup of Tea, also da kann ich die Machart, aber also die, ich sehe natürlich die Wertigkeit dieses Films, aber ich bin erstens nicht so der Mega-Kriegsfilm-Fan und das ist mir dann zu beklemmend noch, also zu alles so, das zieht mich dann auch runter und ist mir, kann man natürlich sagen, es soll ja genauso sein, insofern hat er das richtig gemacht, aber es ist jetzt auch kein Film, mit dem ich so richtig viel verbinde, so. Und jetzt Tenet ist natürlich, kommt jetzt zu einer Zeit raus, wo Kino, Blockbuster-Kino auch brach liegt und ich muss so sagen, also man erkennt die Handschrift 1:1 von Christopher Nolan. Das ist erstmal, finde ich, schon mal allerhand wert, dass ein Regisseur heutzutage immer noch seine Handschrift hat. Ja. Er geht neue Wege, also anstatt immer nur das Gleiche zu machen, und das kritisiere ich auch oft genug bei anderen Filmen, dass die immer das Gleiche machen und nichts Neues mehr machen, versucht er was Neues, und das rechne ich ihm hoch an. Ich hatte aber auch ein unbefriedigendes Gefühl bei Tenet, als ich rauskam, jetzt auch zum zweiten Mal, und das hat sich jetzt aber nach dem zweiten Gucken nicht so wie gehofft gelegt. Ich bin eh schon nicht der schlauste Filmgucker. Also ich bin sehr schnell, ich kann sehr schnell oft nicht mehr folgen. So, es gibt aber Filme, da macht es nichts. So David Lynch-Filme oder so, da gehört es zum irgendwie dazu, nicht alles zu verstehen. Bei Nolan-Filmen habe ich aber eher das Gefühl immer, er will schon, dass man am Ende checkt, ah, so connecten die Dots sozusagen. Die Punkte werden so zusammengeführt und es ergibt sich das große Ganze und dann kann man, haha, nicht schlecht. So. Und hier waren zu viele Lücken zwischen den Punkten, so dass ich das große Ganze einfach nicht fertig malen konnte. Mhm. Und das hat letztendlich dann so ein leicht Unzufriedenheitsgefühl in mir zurückgelassen. Trotzdem hat der Film so rein audiovisuell ist der natürlich eine absolute Bombe und dieses Jahr auch die aktuelle Referenz. Ich finde geil, dass es alles so handgemacht aussieht, also kann mich jetzt
ganz, hat ganz, ganz wenig, ja, Special Effects.
Ich kann mich gerne nicht an, also kaum Sachen erinnern, wo ich sagen würde, das ist CGI oder so, war bestimmt da, aber also nicht.
Offiziell wird gesagt, angeblich haben die weniger Special Effects als ein durchschnittlicher Rom-Com.
Ja. Also oft ist es ja dann einfach nur, dass im Hintergrund irgendwo eine Wolke ist, die, ja, da gar nicht ist oder so.
Aber es gab, ne, im Set keine Green Sets.
Aber es ist auf jeden Fall nicht ein klassischer CGI-Blockbuster. Das alleine muss man ja schon mal lobend erwähnen. Aber der Film ist, ich habe das Gefühl, er hat sich selbst ein bisschen überhoben, ist ein bisschen überambitioniert. Und meiner Meinung nach kann man einem Film das schon ankreiden, wenn die Zuschauer da rausgehen. Und ich habe das Gefühl, ich bin eben nicht dieses Mal der Einzige, der sagt, oh, was war denn der damit? Ja, der war die ganze Zeit schon tot. Das Kind war tot, der Bruce Willis. So, ne? Also, sondern ich habe das Gefühl, auch anderen geht es so, dass sie, ich habe nach den zwei Pressevorführungen viele fragende Gesichter geguckt und auch online, was man so liest. Und das ist dann schon wieder so was, finde ich, da würde ich dann halt auch nicht die Höchstnote für geben. Ich finde, das ist dann eben die Kunst, was Komplexes zu schaffen, was von mir aus kompliziert, verwinkelt und weiß ich nicht, was ist. Aber dann das am Ende zusammenzuführen, so dass es Klick macht, und zwar beim Normalsterblichen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Filme gesehen. Also man kann mich da gerne als Testobjekt nehmen. Wenn ich es kapiert habe, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn nicht, ist es vielleicht nicht so ein gutes Zeichen. Und deshalb ist es für mich eher einer der schlechteren Nolan-Filme, was aber auf der Skala insgesamt immer noch recht hoch ist. Also es ist schon ein guter Film, dem ich vieles anrechnen kann, aber es ist nicht die runde Nummer geworden, wo ich sage, hier habe ich einen Classic gesehen, der die Zeiten überdauern würde.
Du siehst, glaube ich, noch ein bisschen strenger, ne?
Ja, ich behaupte sogar, dass wenn das kein Nolan-Film wäre, dann würde man diesen Film jedem anderen Regisseur um die Ohren hauen. Ich glaube, der profitiert sehr stark davon, dass da Christopher Nolan draufsteht, weil man schon so mit einer gewissen Erwartungshaltung daran geht und ihnen dann vielleicht auch einige Sachen verzeiht, die man eben anderen Regisseuren nicht verzeihen würde. Denn ich stimme Eddie tatsächlich in den meisten Ausführungen zu. Für mich ist aber ein ganz großer Schwachpunkt, dass ich den Eindruck habe, dass sich Christopher Nolan mit diesem berühmten, auch im Trailer mehrfach fallenden Satz, ihr braucht es nicht verstehen, ihr müsst es fühlen, dass er sich damit einen Freifahrtsschein rausnimmt, um viele Dinge nicht erklären zu müssen. Weil er ja sowieso sagt, ihr braucht es nicht verstehen. Und das geht für mich dann sogar noch mehr in Richtung, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt schon ins Detail gehen darf.
Nicht spoilern, versuch's erstmal nicht.
Ja, sagen wir so, ne, das ist mit Zeit und so zu tun, haben wir jetzt drüber gesprochen. Du hast ja auch in der Zusammenfassung von in Zeitreisen geredet.
Nee, ich habe nicht von.
Nee, du hast gesagt, die Gegenstände können in der Zeit zurückreisen. Hast du 1:1 so gesagt? Ich wollte nämlich noch sagen, eigentlich können sie sich ja nur entgegen der Zeit bewegen.
Ja, dann muss ich das zurücknehmen. Diese Gegenstände,
genau,
können entgegen ihre eigentlichen, oder sind eigentlich entgegen ihrer Richtung gepolt.
Okay, du hast es Zeitreisen genannt, deshalb kann ich da dann nämlich auch so drauf eingehen. Ich habe nämlich das Gefühl, Christopher Nolan hätte gern einen Zeitreisefilm gemacht. Dann ist mir aber aufgefallen, dass im Rahmen dieses Zeitreisethemas es sehr viele Leerstellen gibt, die man dann entsprechend, ja, irgendwie füllen müsste, so um halt eine innere Logik zu wahren. Dann hat er sich die Sache mit der Invasion ausgedacht, um dann die Leerstellen zu füllen. Aber dadurch macht er leider erst extrem aufmerksam auf diese Leerstellen. Also er erreicht dadurch, finde ich, genau das Gegenteil. Und deshalb würde ich genau das Wort verwenden, was Eddie auch gesagt hat. Er hat sich total verhoben an der ganzen Geschichte. Ist wahnsinnig überambitioniert in allem. Aber letzten Endes, finde ich, ist der Film leider das, was man vielen Filmen von ihm vorwirft, wo ich noch nie eingestimmt habe mit. Aber ich würde sagen, das ist der erste Film, den man halt vorwerfen kann, er sei Blendwerk. Und da hilft es, finde ich, auch nicht, dass der wirklich handwerklich überragend ist. Ich glaube, da wird man nichts Besseres finden in diesem Jahr.
Glaubst du, du würdest mit dem Film weniger streng ins Gericht gehen, wenn Corona nicht wäre?
Was hat Corona damit zu tun?
Naja, ich weiß nicht. Ich finde schon, dass dem Film auch jetzt noch zusätzlich durch die Situation Druck gemacht wird.
Ach so, weil er so eine Leuchtturmfunktion
genau.
hat? Nö, glaube ich nicht.
Ehrlich gesagt. Ja, das hätte doch, auch wenn jetzt kein Corona wäre, würde jeder bei einem Nolan sagen, das ist der neue Nolan.
Also ja, aber auf dem Film lastet ja jetzt natürlich schon eine etwas größere Verantwortung, als es normalerweise der Fall wäre. Ja,
aber wäre man dann nicht eher automatisch wohlwollender, weil man sich denkt, Hauptsache die Leute gehen ins Kino, wollen wir denen das mal nicht ganz so madig machen?
Weiß ich eben nicht. Richten wir unsere Ansprüche vielleicht an Nolan schon, also oder stellen wir einfach etwas höhere Ansprüche?
Ja, sag ich ja. Jedem anderen Regisseur.
Ich würde sagen, man hat vielleicht noch mehr Vorfreude und dadurch ist die Fallhöhe größer, weil du so lange jetzt nichts mehr Vergleichbares gesehen hast. Es gibt nicht alle zwei Wochen irgendeinen Marvel-Film oder so. Das heißt, du freust dich auf so einen Blockbuster, endlich mal wieder ins Kino, endlich mal wieder richtig große Leinwand-Action und so weiter. Das heißt, die Erwartungshaltung ist natürlich, und dann ist es noch von neu, also es ist eine sehr hohe Erwartungshaltung. Die kann natürlich dazu dann auch führen, dass die Enttäuschung umso größer ist. Aber das kann man ja eigentlich im Film nicht wirklich anlassen.
Nee, ich frage jetzt einfach nur, ne? Also das war jetzt einfach nur mal in den Raum reingefragt.
Aber ich habe zu irgendwem vorhin auch gesagt, dass ich denke, wenn der Film so rauskäme und es stünde nicht Nolan drauf, würden wir ihn, glaube ich, besser finden.
Dann würden wir ihn besser finden.
Über, ja,
das ist das glaub, genau glaub, das Gegenteil von dem, was
ja, die gesagt nee, ich meine damit, dann wäre man überrascht. Ne? Und man, nicht jeder Regisseur macht ja so High-Concept-Filme und zieht das dann gnadenlos bis zum Ende durch. Und das ist ja schon toll. Ich meine, die Nolan-Fans werden sowieso reingehen und werden sich an dem Film erfreuen, denke ich mal. Ich bin eigentlich auch Nolan-Fan. Es gibt immer Filme aus seiner Biografie, die ich richtig toll finde und welche, die ich okay finde, so. Aber es gibt eigentlich keinen, den ich richtig schlecht finde. Ich bin ein Riesenfan von Prestige, wie wir ja alle wissen und so. Und ich
kleiner Zauberer, du.
Ja, nicht unbedingt deswegen, sondern auch tatsächlich, weil das eine sehr komplexe und sehr kompliziert erzählte Geschichte ist. Die Geschichte, die er jetzt hier erzählt, ist eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Und das ist auch nicht besonders schwer zu verstehen, was da in dem Film passiert. Aber es gibt halt ungefähr so alle 10 Minuten so kleine Informationsfetzen, die einem zugeworfen werden oder irgendwer erklärt noch mal irgendwas, was in dieser Welt, in dieser Zeitlogik des Films irgendwie noch Relevanz hat. Und das nimmt man dann so hin und denkst so, okay, interessant, cool. Ich bin gespannt, was sie daraus machen, in welche Richtung das noch geht. Und dann denkt man ein zweites Mal drüber nach und denkt so, Moment, aber heißt das nicht, dass das dann auch so funktionieren würde? Und das, warum geht denn das nicht? Aber da geht der Film schon weiter und dann wird man durchgeprügelt in die nächste große Sequenz und da passiert wieder sowas. Und damit will ich sagen, dass der Film insgesamt ziemlich einfach gestrickt ist, so, ne? Er ist ein Typ und er hat einen Job zu erledigen und muss halt so ein paar Aufgaben erfüllen und dann kommt dieser Zeitkniff dazu. Aber, das ist nicht schwer zu verstehen. Im Detail, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, merkt man, dass es alles irgendwie nicht so ganz logisch ist, was da passiert. Und das reißt einen raus. Darüber hinaus, und dann bin ich auch schon gleich fertig mit meinem Vortrag, finde ich, bin ich immer wieder überrascht, wenn Nolans Filme trotzdem emotional sein können. Ich finde, Prestige kann emotional sein, gerade zum Ende hin. Und ich finde auch Interstellar hat seine hochemotionalen Szenen. Ich meine, nicht ohne Grund gibt's da die Memes von und so, diese Reaktion von ihm, wie er vom Fernseher sitzt und so. Aber er hat halt auch Filme, der Herr Nolan, die für meine Begriffe mich überhaupt nicht erreichen emotional. Und dazu gehört leider auch Inception, den ich mir trotzdem immer wieder angucke, weil ich das einfach visuell und von der ganzen Machart und von der Idee her auch toll finde. Und der hat auch klare Höhepunkte, die man sich immer mal angucken kann und von der man begeistert ist. Auch wenn der Rest mich irgendwie nicht berührt emotional, ob da jemand stirbt oder nicht. Und ich finde, in diesem Film ist es genauso. Da passieren ganz tolle Sachen auf der Leinwand, Aber es berührt mich überhaupt nicht. Es berührt mich nicht, wenn es traurig sein soll. Es berührt mich nicht, wenn es imposant oder mich quasi mit Spektakel beeindrucken soll. Es beeindruckt mich nicht, wenn da 100.000 Leute im Bild rumlaufen und wir haben verschiedene Zeitleben im gleichen Bild. Das finde ich beeindruckend. Das macht mir auch durchaus Spaß, zum Teil mir das anzugucken. Aber ich war tatsächlich hin und wieder ein bisschen gelangweilt beim Film vorhin. Ich meine, ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen und das ist jetzt auch gerade erst 2 Stunden her. Das heißt, ich muss das eh erstmal
alles sacken lassen. Aber fühlt er sich dennoch, oder kannst du sagen, ob er sich tatsächlich wie 150 Minuten anfühlt?
Ja, für mich schon. Ja? Für mich schon. Nicht am Anfang, wenn das alles erklärt wird und wir lernen ja quasi, wie so häufig in solchen Filmen, über eine Person lernen wir diese Mechaniken kennen. Wir werden mit ihm da so reingebracht und dann werden einem Sachen erklärt und man denkt so, oh krass, der Kopf sprüht schon Funken, wo man denkt so, Alter, was man damit alles machen kann. Ich bin gespannt, was sie da alles auftischen.
Also das ist jetzt eine Kritik, die ich ehrlich gesagt nicht habe.
Nee?
Ich finde das ja ein sehr
guter. Nee, ich wollte sagen, am Anfang hat mich das noch unterhalten und ab der Mitte fand ich es dann.
Ich finde, dass der ein sehr gutes Pacing hat, eigentlich dafür, dass der, dass der so kompliziert ist und das Risiko ständig eingeht, dass man in so ein bisschen, dass man seine Zuschauer so ein bisschen verliert, schafft er es immer wieder dann neue Setpieces oder neue Veränderungen in der Story oder also es gibt immer wieder so eine, es ist so, wir haben immer, es gibt immer eine neue Mission, die die Helden sozusagen haben. Hier ist jetzt die Mission da, dann ist die Mission da, dann, also es ist immer so, sowieso kapitelweise. Das hat mich jetzt auch beim zweiten Mal, muss ich sagen, habe ich mich nicht gelangweilt. Ich habe aber mich halt auch dabei ertappt, wie ich die ganze Zeit versucht habe, so, und ich glaube, das ist wirklich auch ein Film, wahrscheinlich so ein Physiker oder ein Mathematiker, der wird es lieben, weil der das, weil sich das schneller erschließt. Bei mir ist es, ich habe mich teilweise wie im Matheunterricht, wirklich, kein Scheiß, wie früher im Matheunterricht gefühlt, wenn der da was erklärt hat mit F' von X.
Und plötzlich, ich verstehe gar nichts.
Und du plötzlich so, und du bist wirklich so mitgegangen bis hierhin und plötzlich fällst du in so eine Grube. Ja, und alle anderen laufen aber weiter, so, ne? Und du denkst so, wo, können wir noch mal? Und mein Mathelehrer hat immer gesagt, Eddie, wenn du es nicht verstehst, trau dich zu fragen. Ich sage, okay, ich verstehe es nicht. Und dann hast du mir nochmal erklärt. Und ich so, dann immer noch leere Augen.
Wenn es noch peinlicher
wird, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und dann nochmal. Und irgendwann wurde er sauer. So. Weil wir sind beide an unser Limit gekommen. Er in Sachen erklären und ich in Sachen verstehen. Wie
kannst du so doof sein? Ich hab's jetzt 3-mal erklärt.
Genau, und so ging's mir halt auch. Und Daniel hat mir vorhin nach dem Kino auch schon wieder Sachen versucht zu erklären. Und ich merk einfach, irgendwo stoppt der Motor. Es ist so, als ob ich nicht genug PS hab da oben und den Berg nicht hochkomme. Ich check's einfach nicht. Moment. Sie am Anfang, und das ist jetzt kein großer Spoiler, das haben wir im Trailer gesehen, wenn sie das erklärt, wie diese Inversion funktioniert, da mit der Kugel.
Ne? Mhm.
Total kapiert.
Ja, klar.
Total kapiert. Ja, klar. Er muss die fallen lassen und dann rutscht die, also so, ne? Wenn er sie nicht fallen lässt, kann sie nicht wieder hochflattern oder was. So. Aber dann wird dieses Konzept, das ist exakt Mathe oder Physik, ne? Dieses kleine Konzept wird dann eine Nummer größer, eine Nummer größer, eine Nummer, und da verliert's mich irgendwann. Ich kann den Übertrag, ich schaff den nicht.
Weißt du, was ich glaube? Ein Problem ist dabei der ganzen Sache, ich glaube, man hätte das alles leichter verstehen können, wenn er Zeit dafür aufgewendet hätte, diese Sachen auch noch mal etwas mehr zu zeigen, in der Praxis zu verdeutlichen. Mhm. Wir hatten ja in der ersten Vorstellung das Problem, dass wir den Film mit deutschen Untertiteln in der Originalfassung gesehen haben. Dadurch waren meine Augen leider immer viel zu sehr am unteren Bildrand irgendwie festgeklebt oder haben sich dass darauf ihr fokussiert. Überhaupt
irgendwas verstanden habt.
Ja, und das ist halt so die Sache, genau. Du musst zwischen all diesen schnell geschnittenen Bildern und zwischen all diesen Informationen, die dazwischen noch reingeballert werden, plus noch den Wiederholungen, die immer wieder reingeballert werden, musst du das dann noch irgendwie umsetzen und musst halt irgendwie versuchen, das da oben noch mit dem da unten irgendwie in Einklang zu bringen. Ja. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist echt verdammt schwierig. Ich war jetzt beim zweiten Mal auf Deutsch so viel dankbarer, weil ich so viele Sachen jetzt besser in Kontext setzen konnte, besser gesehen, also wirklich noch mal deutlicher wahrgenommen habe, ja. Und würde dann nicht dieser ganze Klimbim dabei sein, ja, über irgendwelche Kunstwerke, über, ja, den einen oder anderen Zwischenhändler, über das und das, was mal der und der da gesagt hat und so weiter. Also wenn sich das alles mal reduzieren würde,
ja,
ich glaube, dann hätte er einfach die Zeit und halt auch die Möglichkeiten, diese Physik oder diese Prinzipien dem Zuschauer echt deutlicher zu vermitteln. Auch, ich sag nur das Stichwort Drehkreuz, ja, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Das ist ja etwas, was ja so lapidar nebenbei eingeführt wird. Ja. Und dann denkst du dir halt schon so, irgendwas hätte man doch, also.
Ja, und der Film hat ja ständig Exposition, so wie man es von Nolan kennt. Nur bei Inception haben sie es relativ gut hingekriegt durch diese also finde ich bei
hast alles
kapiert, ja. So irgendwann, ne?
Alles logisch.
Okay, er hat's jetzt dreimal erklärt. Danke. Das wurde an alle gedacht, ja, finde ich okay. die es beim ersten Mal schon gerafft haben, sagen, ja, okay, wir haben es gerafft. Aber hier hast du ständig Exposition und es wird immer schlimmer.
Ja, eben, man kann ihm ja nicht vorwerfen, dass er es nicht macht.
Und er sagt ja sogar hier, der Robert Pattinson-Charakter, der jedes, also da liegt irgendeine Szene, da liegt sie auf einer Bar und dann fragt sie auch, hä, das habe ich nicht verstanden. Und er nur so, ja, komm, mach einen Kopf zu. So sinngemäß, so, ja, komm, ja. Versuch's erst gar nicht. Irgendwie, die Charaktere sind ja auch lost, ne? Ja. Jeder in diesem Film scheint lost zu sein. Und das ist irgendwie, ich meine, klar kannst du sagen, das ist halt der Gag der Sache oder so, dass alles irgendwie nicht so richtig checkt oder so.
Dann ist es nicht unbedingt unterhaltsam.
Aber für mich bleibt's ein Stück weit unbefriedigend, weil ich weiß nicht, wie der Rahmen abgesteckt ist. Und das ist genau das, was du meintest. Vielleicht hätte man noch mehr zeigen müssen, ne? Also so, ja. von dieser Szene mit der Kugel, und dann hätte man vielleicht noch 2, 3 Verfolgungsjagden, wo da mal was passiert oder
in
so.
In jedem Marvel-Film wäre das genau, der nächste Step gewesen. Sie zeigten das und dann probiert er es aus und experimentiert.
Wo ich mit dem so. Charakter lerne, wie die Technik, wie ihr es genannt habt, funktioniert. Aber stattdessen ist es so, ah ja, ich check's, Schnitt, Welt retten.
Ja, eben, weil er, die Hauptfigur, ja überhaupt nicht verwundert über das Ganze ist. Das regt mich ja so an der Figurenzeichnung auf. Er kriegt das erklärt, seine Reaktion ist, aha, oh shit, oder irgendwie sowas. Ja, und das so. War's auch schon. Oder nee, er sagt, glaube ich, irgendwie wow oder so. Und das war's an Reaktion darauf, was er da gerade präsentiert bekommen hat. Und dass er das sofort schluckt, damit erwartet der Film ja automatisch, dass wir es auch mit ihm schlucken. So gesehen.
Deswegen wird das so gemacht. Es gibt ja durchaus Momente, wenn er Auto fährt, es gibt so eine Autoverfolgung.
Obwohl,
da gibt es ja auch Momente, wo er trotzdem beeindruckt ist von dem, was er sieht.
Ja, so wie
wir quasi das erste Mal
diese
seltsamen Geschichten sehen.
Obwohl man diesem Film jetzt aber auch zugestehen muss, dass er ja eine ganze Zeit lang bewusst, ja, er ist ja einer dieser Filme, die eine ganze Zeit lang auch bewusst schräg sind, damit man als Zuschauer irgendwann da sitzt und sich sagt, ah, deswegen waren die so schräg. Das macht jetzt das Vorangegangene nicht weniger schräg, aber du hast einen Payoff.
Aber das habe ich halt.
Wollte ich gerade sagen, das hatte ich jetzt nicht, diesen Aha-Effekt.
Ich habe eher.
Ach, der sollte am Ende.
Das meinte ich ja eben. Ich habe den zum zweiten Mal gesehen und ich habe mehr Fragen als nach dem ersten Gucken, weil ich denke, okay, Moment. Ich habe den Part habe ich verstanden, aber wie kommt dann das? Und warum, wo ich dich gefragt habe, sehen die Leute.
Ja.
Ich will jetzt nicht zu viel voran, aber so. Das meine ich eben. Ich habe nicht verstanden, wie die Regeln des Spiels sind. Wir spielen hier die ganze Zeit ein Spiel und stellt euch vor, ihr spielt zum ersten Mal ein Kartenspiel, keine Ahnung, Skat, ich habe keine Ahnung von Skat. Und irgendeiner sagt die ganze Zeit, übrigens, und wenn die Karte kommt, dann müssen sich alle ausziehen. Und so, hä, wo kommen die Regeln jetzt her? Wieso müssen wir uns denn ausziehen?
Ja. Man hat den Vergleich.
Ja. Oder es wird eine Regel aufgestellt und in der nächsten Minute wird sie umgeschmissen, weil sie dann plötzlich nicht mehr gilt. Das ist nämlich das, was ich, wir haben diese Szene jetzt gerade im Trailer gesehen und auch schon drüber gesprochen, wenn sie ihm das erklärt mit diesen Kugeln. Er sagt ihr, sie sagt ihm, ich habe hier 2 Kugeln, eine ist invertiert, eine kann sich zurück oder kann sich in der Zeit zurückbewegen, kann die Bewegung, die sie gemacht hat, rückwärts ausüben, die andere nicht. Sie zeigt ihm das, indem die Kugel, die invertiert ist, dann diese Bewegung macht, sich hochbewegt. Dann versucht er das bei der anderen liegen gebliebenen Kugel auch und funktioniert natürlich nicht. Sie erklärt ihm, du musst sie erst fallen lassen, damit das funktioniert. Also ändert er irgendwie seine Handbewegung, so als würde er sie fallen lassen, wo ich denke, gut, habe ich jetzt immer noch nicht verstanden, als fallen lassen, musst du sie nicht wirklich erst fallen lassen, aber geschenkt. Ja. Aber selbst wenn das dann irgendwie noch in der Logik des Films funktionieren würde, ändert das nichts daran, dass die Kugel, die da auf dem Tisch liegt, nicht invertiert ist, weil die hat sie in der Hand. Wo ich so denke, du stellst eine Regel auf und eine Minute später macht der Charakter genau das Gegenteil und plötzlich hat es dieselbe Auswirkung. Da bringst du
jetzt aber, glaube ich, ein bisschen was durcheinander.
Also ich habe jetzt beim zweiten nicht eigentlich...
Sie macht 2 Kugeln, macht sie.
Genau.
Genau. Und
sie fragt ihn, welche davon.
Welche davon ist invertiert. Aber am Ende oder später ist nur noch, und da ist ein Schnitt, da ist ein harter Schnitt, da ist sie schon wieder auf der anderen Seite des Tisches und da ist nur noch eine Kugel im Spiel. Und das ist dann
genau, aber das ist doch die da vorher lag. Da lagen 2 auf dem Tisch. Die eine hat sie in der Hand. Ich habe da keinen harten Schnitt gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, da liegt jetzt die übrig gebliebene
Kugel. Ich habe es auch so wahrgenommen, aber ich habe auch nicht darauf geachtet, ob da vielleicht irgendein temporärer Schnitt war oder so.
Aber Moment, aber jetzt mal unabhängig davon, ob das ein Schnittfehler
oder was auch immer war. Aber das ist eine Irritation. Das ist eine klassische Irritation.
Und die ist sehr, sehr früh im Film. Das ist
aber es geht doch darum, dass er, also was ich halt da an dieser Szene nicht verstehe, ist, dass mir vermittelt die Szene mit deinen mehr oder weniger kannst du mit deinen Gedanken diese, weil dann spielt er ja so mit der Kugel rum, mhm, und muss er sich nur vorstellen, dass er, ja, das dass er die fallen lässt, oder, genau, muss er sie, ja, oder muss er sie fallen lassen? Weil, ja, dann gibt's ja diese Szene, wo sie diese Kugel auf dem, mhm, Tisch so hin und her drehen und so weiter.
Und schon ist die Grenze nicht so abgesteckt, dass man sich daran orientieren kann.
Ich versuch's, ich behaupte nicht, dass ich das, dass meine Wahrnehmung des Ganzen die richtige ist. Aber für mich, ich habe das jetzt so verstanden, auch nachdem ich es zum zweiten Mal gesehen habe, diese Kugel kann nichts anderes als hochfallen. Ja, das ist genau das, was sie am Anfang auch dann, oder eine Szene zuvor mit der Pistole erklären. Dass er auf die Wand zielt und die Pistole kommt zurück.
Die muss diesen Weg zurückzeichnen.
Die muss diesen Weg zurückzeichnen. Ja. Die kann keinen anderen. Und dass sie diesen Weg zurückzeichnet, liegt einfach daran, dass er eben diese Waffe genau so vor die Wand hält, ja, oder eben die Hand über die Kugel hält. Das macht er später nochmal in diesem Regal, was man sieht, sieht man auch im Trailer, wenn sie diese Regale zeigen, wo diese Teile drin sind. Er kann nichts anderes, also dieser Gegenstand, normalerweise würde der runterfallen, aber weil er halt schon da unten liegt und er die Hand da oben drüber hat, muss sie halt den umgekehrten Weg gehen.
Aber ich glaube,
das ist die Physik von dieser Kugel jetzt.
Ja, ja, aber nur wenn er selbst zu dem Zeitpunkt ist, bewegt sich ja in unsere normale Zeitrichtung.
Genau.
Deswegen hat er dann auch den Handschuh an, weil der Handschuh auch rückwärts in der Zeit sich bewegt, sonst hätte er das doch gar nicht berühren können.
Hat er immer einen Handschuh an? Das würde ich jetzt nicht bestreiten, also nicht behaupten wollen.
Ich glaube, sie hat einen an und er hat auch einen an, so ein Deckengrün irgendwie.
Aber mit dem Handschuh hätte es meiner Ansicht nach nichts zu tun.
So, ich glaube, den Handschuh tragen sie nur, damit die Kugel nicht durch die Hand ballert. Wenn er sie,
ja, ich dachte, wenn sie mal, weil ich verstehe nicht, wann etwas interagieren kann, wenn ein Element oder zwei Gegenstände sich gegeneinander in gegensätzliche Zeit bewegen.
So oder so ändert das aber nichts daran, dass in meiner Wahrnehmung, und jetzt werde ich werde ihn eh noch mal ein drittes Mal gucken und dann wirklich auch beim dritten Mal noch mal drauf achten, dass die Kugel, die Erde sich hochbeamt da, dass die von ihr erklärt wird, als die ist nicht invertiert. Also kann sich die eigentlich nicht.
Mir ist darüber aber auch eins klar geworden. Das ist die erste wichtige Szene, wo sie das, mhm, erklären. Und bei vielen Leuten war schon die erste Erklärbär-Szene nicht eindeutig. Ja. Weil das ist genau das, worüber wir gerade seit einer halben Stunde hier reden und rumrutzen. Es ist nicht alles so greifbar und 1a verständlich. Es entstehen automatisch Fragen oder hinterfragt es auch ein bisschen, weil so ticken wir, ne? Und bei Inception ist es logisch, ein Traum, der wird langsamer, kennen wir alles. Oh, noch ein Traum im Traum, und dann wird man noch langsamer. Und wenn man sich dann außerhalb des Traums bewegt, logischerweise spürt man das auch, wenn man träumt. Alles logisch, konnte ich alles verstehen. In diesem Fall ist es genau das, was ihr gerade seit 15 Minuten hier erlebt. Dass Fragen gestellt werden, weil man sich nicht sicher ist, ob man es jetzt richtig verstanden hat.
Ja, und jetzt wären wir bei einer Sache, wo ich jetzt mal einen Punkt von dir aufgreifen möchte. Weil du gesagt hast, jedem anderen würde dieser Film um die Ohren geschlagen werden. Diesen Spruch, den sagt man ja gerne, auch gerade in Kritikerzeiten oder in Kritikergefilden so. Nur müssen wir uns dann mal langsam auch, glaube ich, mit der, ja, einfach damit befassen, dass wir halt auch das zu so vielen Leuten sagen, wenn die alle nicht ihre Filme machen würden, dann würden wir sie ja halt gut auch.
Na klar. Ja,
also ein Michael Bay macht die Filme, die er macht. Ein, mhm, Martin Scorsese macht diese Filme. Also hätte ein Irishman jemand anderes als Martin Scorsese gemacht? Glaubst du, der wäre wirklich gut weggekommen?
Ja. Hab ihn gerade wieder gesehen. Ich finde ihn immer noch super.
Hätte ein Six Underground irgendjemand aber anders gemacht
als Michael? Das ist eine Diskussion, die bringt einen ja nicht weiter.
Ja, ja. Was heißt, bringt mich nicht weiter? Ich finde, sie trägt trotzdem zum Effekt bei, den man bei diesem Film oder bei einem Nolan-Film immer wieder mitbekommt. Weil das, was wir jetzt besprechen,
für gewöhnlich liefert er.
Du meinst im Grunde, dass man auf einer bestimmten intellektuellen Ebene bei ihm schon mal einsteigt?
Nee, aber dass man, nee, eben nicht, sondern ich glaube tatsächlich, dass oftmals vieles auch blenderisch ist, beziehungsweise nicht so intelligent oder nicht so meisterlich oder nicht so grandios durchdacht, wie halt viele Leute es auch gerne mal wahrnehmen. Ich glaube trotzdem nicht, dass da eine gewisse, also ich bestreite trotzdem nicht, dass vielleicht eine gewisse Grandiosität irgendwo da drin steckt in manchen Konzepten, weil man hat ja auch mitbekommen, dass dieses Begleitbuch zu Tenet irgendwie so ein dicker Wälzer sein soll von 3000 Seiten.
Ich meine, das ist es ja eben, man kann sich, und selbst ich kann das nicht, wo ich doch recht hart mit dem Film ins Gericht gehe, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass es dass irgendjemand diesen Zauberwürfel lösen kann. Das ist im Zweifelsfall nur Christopher Nolan. Weil er hat sich ja doch immer in Interviews damit gebrüstet, keiner hat den Film verstanden. Alle Schauspieler haben im Vorfeld gesagt, wir haben den Film auch nicht verstanden. Wir durften den Film oder das Drehbuch nur in abgeschlossenen Räumen lesen und mit niemandem drüber sprechen. Da hat er sich ja schon auch irgendwie der ist sich schon darin, oder die Leute haben sich schon sehr darin gefallen, dass dem Film keiner gefällt.
Ja, ne? Weil natürlich wollen die Leute denken, so, oh, so schwierig ist der, dann gehen wir mal rein, alle verstehen es, alle freuen sich. Klar, ist hochgepokert. So, und es hat halt nicht 100%.
Aber glaubst du, das ist, weiß ich nicht, aber ist das befriedigend, wenn jemand, wenn der Regisseur hingeht und sagt, ey, mein Film hat keine, also keiner hat meinen Film verstanden. Und dann gehst du rein und hast verstanden und denkst dir so, war doch gar nicht so schlimm.
Leute ticken so. Das ist genauso wie diese, diesen Test schaffen nur 15% der Deutschen hier klicken. Das ist genau das Gleiche.
Clickbait. Also du meinst Werbung?
Ja, natürlich.
Also, der Film ist Clickbait.
Ja.
Ja, okay. Aber er ist Clickbait. Aber das ist ja auch alles nicht zum ersten Mal da.
Nein, und das ist, man kennt das ja auch von ihm so. Und man freut sich ja auch darauf. Ich habe mich ja auch darauf gefreut. Wenn du denkst, so Nolan, immer schöne Idee und er macht immer was Spannendes draus. Und ich meine, für mich, wie gesagt, es gibt keinen Film, der irgendwie nicht funktioniert hat in seiner internen Logik. Den, von denen, die er bisher gemacht hat.
Aber keiner war bisher so schwierig, in seiner internen Logik zu verstehen.
Vielleicht ist es auch ganz einfacher zu verstehen, der Film, aber es sind so viele Fehler drin, dass wir irritiert sind. Könnte auch sein. Also Logikfehler innerhalb der Geschichte.
Weil was nämlich einhergeht mit ja jeder andere, der so einen Film gemacht hätte, ne? Ich, wie gesagt, ich glaube, es gibt wenig Leute, die so einen Film machen können.
Hm. Ja.
Das ist wie Tarantino mit Once Upon a Time in Hollywood.
Wo ich das übrigens auch gesagt habe.
Genau. Siehste? So. Genau das meine ich, weil das kann auch nur ein Tarantino machen. Ja. Und das macht auch nur ein Tarantino. Und deswegen, ja, beschäftigen wir uns ja auch so gerne
damit. Geil, wir freuen uns auch darüber, dass der sowas macht. Nun, man sieht auch, dass es nicht immer hundertprozentig.
Aber mit einem Nolan geht dann eben auch das einher, was Eddie so zum Beispiel eben nochmal hervorgehoben hat. Eben, dass da alles irgendwie handgemacht aussieht. Dass da alles irgendwie.
Das ist ja so, das steht ja außer Frage.
Ja, aber das ist
ein Genuss.
Aber gehen wir nicht auch genau dafür ins Kino?
Ja, aber, ja? Aber nicht 2,5 Stunden, ohne dass es mich 40% der Zeit emotional abholt.
Emotional ist das Nächste.
Das
emotional.
Du kannst sogar einen Film, guck mal, früher habe ich immer gedacht, man kann das runterbrechen, ein Film muss einfach eine gute Geschichte haben. Quatsch. Das Einzige, was auf der Leinwand passiert, muss dich emotional berühren. Es gibt Filme, die heißen einfach blau und das ist ein blaues Bild. So, ja? Und irgendwann berührt es halt die Leute. Punkt. Es muss keine große Geschichte.
Aber Moment, werden. Also Moment, Emotion sagt ja erstmal noch nicht aus, was für eine Emotion. Es gibt so viele, unterschiedlich. Angst, ja,
die, sagen wir so,
Freude, die Trauer,
Anspannung.
Aber auch Anspannung, Bewunderung oder zum Beispiel auch Verwunderung kann ja auch eine Emotion sein. Das heißt,
ich rede jetzt von den gewünschten und den beabsichtigten Emotionen, die ein Film machen will. Wenn sich ein Liebespaar küsst am Ende des Films, sollst du dich mit denen freuen und ein bisschen Glück empfinden. Dafür ist das da. Wenn du darüber lachst, weil die beide sich mit den Brillen verhaken und weil der Regisseur dachte, das wäre lustig, dann lachst du und das ist nicht unbedingt das, was eigentlich da in dem Moment erzählt werden soll. Und so ähnlich ist es bei Nolan bei mir. Das ist alles bahnbrechend und ich genieße jedes Bild, was wir sehen. Und ich finde die Darsteller alle toll. Ich finde ihn auch gut, den Hauptdarsteller, auch wenn er ein bisschen trocken ist im Vergleich zu dem, was er sonst so macht. Aber
also
es muss halt auch funktionieren. Es muss etwas passieren. Du gehst ins Kino, damit du etwas spürst.
Ja, aber das
nicht
ist halt,
damit du was lernst.
Das ist halt sehr subjektiv. Ich finde, das ist sehr subjektiv, weil die Emotion, die du gerne aus dem Film ziehst, muss ja nicht universell für jeden gelten. Ich stimme dir vollkommen zu, dass der Film auf so einer, wenn man es so sagt, der hat mich emotional nicht, dann stimmt es, dass da, man baut nicht so eine richtige Verbindung zu den Charakteren auf. Dass die Schicksale der Charaktere sind nicht so, wie man das in anderen Film kennt, wie man es zum Beispiel bei Spielberg-Filmen kennt oder so, wo irgendwie.
Der ist auch sehr übertreibt.
Der ist natürlich übertreibt, aber trotzdem, der fällt ein Spielzeug aus dem Fenster und du heulst. So ungefähr, so, weißt du? So, also so ist es nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, es ist eher unterkühlt, aber das habe ich auch fast immer so bei Nolan. Dafür habe ich andere Emotionen, das ist zum Beispiel diese Opulenz, ja, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie dieses Flugzeug da, was mal aus dem Trailer eingeführt wird, mit den Donnerschlägen und so weiter. Da habe ich auch gedacht, ey, der Shot, mit dem er den filmt und der Donnerschlag, der kommt, das ist perfekte Komposition. Das ist Nolan, das ist einfach, das ist Handbook Nolan. Und auch diese Verwunderung, auch dieses mit dem Haus, was man auch, glaube ich, aus dem Trailer kennt, das sich zusammensetzt, direkt wieder zerschossen wird. Es gibt so kleine Momente, wo ich sage, ja, Alter, das ist halt aber auch, du kriegst das eine, du kriegst ein bisschen Kühle, aber du kriegst halt auch diese Badass-Momente. Und das ist ja auch irgendeine Form von Emotion. Das ist nicht die Character-driven Emotion, aber es ist halt eher die.
Es ist Staunen.
Ja, es ist Staunen. Es ist auch, aber auch ein Stück weit, was man ja auch mit Kino verbindet. Deshalb, wenn mich jetzt einer fragt, soll ich da reingehen, dann würde ich sagen, ja klar, gehst du da rein. So, ne? Geh da rein, lass dir irgendwie 2,5 Stunden den Bass durchs Hirn ballern.
Ey, jetzt nochmal bei der ersten Szene, ne? Bei dieser ersten Oper-Szene, ne? Wenn, ey, das fand ich jetzt beim zweiten Mal, fand ich das noch viel geiler. Wenn diese eine Vierertrupp mit John David Washington, wenn der sich so absetzt und dann kommt die Musik.
Auch die Kamerafahrt, wie sie erst so drinne ist, so fast schon embedded und dann, und das ist auch so ein typischer Nolan-Shot, und dann so rausgeht und man dann so die und dann so verlässt und dann so das große Ganze. Also er macht da schon viele so geile Sachen. Deshalb sage ich, na klar geht man rein, aber eventuell wird man halt ein bisschen enttäuscht, weil man nicht so die Puzzleteile alle zusammensetzen kann und das dann und dann so denkt, ja, worum ging's da jetzt eigentlich?
Ende, aber Entschuldigung, da muss ich mich aber jetzt noch mal doppelt sagen, dass wir diese ganzen Logikfehler oder Fragezeichen, die wir da haben, das wäre alles egal, es wäre alles völlig wurscht, wenn der Film einem richtig Spaß machen würde.
Ja, eben,
und zwar
Spaß.
Und zwar, sagen wir mal, über 100 Minuten.
Aber Spaß. Hat dir in Interstellar Spaß gemacht?
Wir können das jetzt auseinandersklemmen, aber du weißt doch, was ich meine.
Ja, aber
man will doch unterhalten werden.
Ja, genau. Aber ich ziehe doch meine Unterhaltung nicht nur daraus, ob ich jetzt eine gute Zeit habe und gut drauf bin, sondern.
Nein, das sagt doch, das will doch auch niemand. Wenn das eine Actionsequenz ist, dann will ich berauscht sein davon. Dann will ich überwältigt sein von Gefühlen, die man sonst nur in der Achterbahn führt. So, es gibt Filme, die so etwas schaffen. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, dass zum Beispiel bei Inception, wenn dieses Fortress im Schnee, dieses riesige, gigantische Modell, diese Mega-Action-Sequenz, wenn das in sich zusammenfällt, dann möchte ich sagen, wow, und nicht nur, weil es geil aussieht, sondern weil es innerhalb der Geschichte, die da gerade momentan erzählt wird, ein Höhepunkt ist und mich emotional tangiert. Also das erwarte ich schon von Filmen. Ansonsten könntest du auch einen Film ohne Musik gucken, weil du sagst, naja, die Bilder sind auch geil genug.
Ja, also eine Sache,
das war übrigens der gleiche Komponist von, der jetzt auch
von Community
Mandalorian gemacht hat.
Ludwig Göransson.
Der Schwede, ne? Oder Norweger.
Ja, ist ja Ludwig Göransson.
Ludwig Göransson.
Göransson.
Der hat das Mandalorian-Theme unter anderem gemacht. Ah,
okay. Und er hat die ganze Musik gemacht. Er hat ganze Musik gemacht mit Mandalorian. Komplett.
Ja, okay.
Ja, aber eine Sache möchte ich da noch zu ergänzen, zu der ganzen Opulenz. Ich finde, wenn ich dem, also ich habe ja gesagt, der Film blendet er, als dass er wirklich was liefert. Aber wenn er blendet, blendet er halt schon sehr, sehr geil. Also das muss man ihm halt zugestehen. Unter der ganzen Blendung und so ist dann, finde ich, halt nicht so viel. Aber um ins Kino zu gehen und sich auf dieses Geblende einzulassen, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Kinobesuch. Da würde ich gar nichts anderes drauf kommen lassen. Ich würde niemals sagen, warte drauf, dass du in einem halben Jahr auf deinem iPhone gucken kannst.
Vor allem, ich würde sagen, wenn Leute, die vielleicht regulär dreimal im Jahr ins Kino gehen oder zweimal, die werden da umgehauen.
Ja, absolut.
Die sitzen da nicht und so, Moment mal, heißt das nicht, dass die Kugel mir, ach. Die gucken da rein, denken so, boah, was ist denn hier los? Haben 2,5 Stunden Riesenspaß, das ist überhaupt keine Frage. So.
Da kommt
wenn man ein bisschen wühlt und sich nicht unbedingt, wenn man nicht das 120. Mal eine große Explosion sieht und davon sagt, wow, sowas habe ich ja selten in meinem Leben gesehen, dann ist man halt ein bisschen.
Ich finde, was ich halt so schade finde, ist, dass der Film hat im Prinzip schon vieles, was für ein Classic reicht, so, ne, so à la Mad Max.
Die Idee ist ja toll.
Wo du sagst, so, der könnte schon einer von den ganz Großen sein, aber dafür schafft er halt diesen Schwenker halt nicht. Er schafft die Kür meiner Meinung nach nicht. Das ist das, was ich dem Film vorwerfe, dass er es nicht so elegant hinkriegt, dass auch eine breite Masse von Nicht-Atomphysikern aus diesem Film rausgeht und sagt, ja, doch, habe ich gecheckt. So, das mag für den einen oder anderen auch zu simpel sein, wenn am Ende von Inception diese Dreisler sich dreht und wackelt so, ne? Aber das ist für mich Hollywood, ne? Da kann ich mir selber sagen, naja, okay, man weiß nicht, ob es echt ist oder nicht, und dann gehe ich nach Hause und träume noch davon, ob er zu seiner Familie gekommen ist oder nicht. Und das habe ich hier nicht.
Aber also das finde ich aber faszinierend, weil das habe ich bei mir auch festgestellt. Ich habe halt am Ende, beim ersten Mal habe ich halt gedacht, also nachdem ich das erste Mal den Film gesehen habe, habe ich gedacht, ey, vielleicht wollte ich einfach zu viel verstehen. Vielleicht war es einfach.
Hast du diesmal anders versucht? Hast du einfach nur gehen lassen?
Diesmal habe ich, naja, ich hatte ja jetzt den Vorteil, dass ich nicht auf diese scheiß Untertitel da irgendwie gucken musste.
Also hast du einfach
und ich habe jetzt einfach mal laufen lassen, so, ja. Okay. Und ey, sind wir mal ehrlich, ne? Der Spruch, den er da bringt, der, auf den sich jetzt gerade alle Welt stürzt. Mhm. Ja, versuchen Sie nicht, es zu verstehen, fühlen Sie es. Mhm. Das ist jetzt auch etwas, was Nolan schon ein paar Mal versucht hat, uns irgendwie an den Mann zu bringen. Ne?
Zum Beispiel?
Dunkirk.
Okay.
Dunkirk ist für mich, genau wie jetzt Tenet, einfach auch der Inbegriff von Zeit. Du kannst es nicht verstehen, aber für, weiß ich nicht, Sprit für nur noch 30 Minuten. Ja, ist für diesen Flugzeugpiloten längst nicht 30 Minuten lang, sondern das ist für den einfach, fuck, ich bin jetzt gleich am Arsch. Und auf das Schiff warten, das einen am Strand abholt, aber vielleicht erst in 3 Tagen kommt, das kommt dir nicht vor wie 3 Tage, sondern es kommt dir vor wie 3 Wochen. So. Mhm. Und dieses Dehnen von
das ist ein schönes Konzept, gar keine
dieses
Frage.
Dehnen von Zeit oder dieses Relativieren von Zeit oder dieses, ja, eben versuchen, Zeit zu erklären, aber dann halt immer nur mit Hilfe des Spürbaren. Das hat Nolan auch schon mit Interstellar gemacht, falls ihr euch erinnert. Da ging es am Ende um die Liebe. Mhm. Da wurde gesagt, ey, ich kann's fühlen. Es ist die Liebe, die da entscheidend ist. Und es ist nicht irgendwie die Quantenphysik, die das schwarze Loch irgendwie existieren hat lassen aus der Zukunft heraus, damit es irgendwie in der Vergangenheit von einem kleinen Mädchen hinter ihrem Bücherschrank gefunden wird. So. Also, das ist blöd gesagt, aber weißt du, was ich meine? Also, das hat er jetzt schon auch ein paar Mal gemacht, so, ja. Und deswegen bin ich bei Tenet noch einen Tick positiver gestimmt, auch wenn ich wirklich nichts von den Kritikpunkten irgendwie widersprechen möchte. Ich möchte sogar noch ein paar noch hinzufügen.
Was ist denn für dich der schwächste Nolan?
Der schwächste Nolan ist für mich tatsächlich Insomnia, aber da muss ich auch sagen,
wann hast du das letzte
Mal? Ja, das ist halt.
Ich habe den nämlich auch nur damals einmal
gesehen. Ich habe den zweimal gesehen.
Muss ich mal wieder gucken.
Und ich war zweimal, ja, genau. Ja, ich war zweimal nicht so wirklich glücklich, weil der mir auch zu verschleiert war.
Weißt du, was mein Problem war? Ich kannte das Original.
Ach so, ja, na gut, das ist natürlich dann noch
mal blöder.
Das ist natürlich noch blöder, ja.
Aber der ist trotzdem nicht schlecht. Also ich finde den.
Ich finde den auch nicht schlecht. Das ist ja das Ding. Ja, wir kritisieren diesen Mann und wir analysieren diesen Mann und wir gehen vielleicht ein bisschen haarkleiner ins Gericht, weil er halt eben so
Bretter rauskommt. Er tischt uns ja auch diese ganzen Gesetze auf. So.
Ja, eben, das ist, finde ich, ist noch ein großer Kritikpunkt, den ich habe. Er versucht ja eben. Letzten Endes ist es ja eben nicht von ihm die Devise, versuchen Sie es nicht zu verstehen, sondern fühlen Sie es, sondern er reichert es ja doch immer noch mit versuchten wissenschaftlichen Erklärungen an. Er verlässt sich ja nicht auf das, ja. Fühlen Sie es, sondern er denkt sich, ja, ich habe euch gesagt, fühlen Sie es, aber Moment mal, vielleicht reichen euch diese und das gebe ich euch noch und das gebe ich euch noch und das gebe ich euch und dann sage ich euch trotzdem noch mal, ihr werdet es nicht verstehen. Und dann fühle ich mich so ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt.
Ja. Du kannst nicht einfach das Wort Entropie in den Raum und dann einfach sagen, so was, Moment, das habe ich ja schon mal gehört, was ist denn das nochmal?
Ja. So. Hey, pass auf, bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen, wollen wir einmal sagen,
danach Spoiler-Talk?
Wollen wir eine Pause machen? Aber ich glaube, wir können gar keine Pause vermitteln. So. Also ich würde jetzt einfach, ich würde sagen, ey Leute, das ist ein Film, den sollte man auf der großen Leinwand erleben, mit fettem Sound, denn da lohnt sich das. Das sind Bilder, die sind einfach für die Leinwand gemacht. Das ist Musik, die ist für die großen Boxen gemacht.
Bom, bom, bom,
und
bom,
bom, vielleicht.
Ich finde, er hat nie einen besseren Score in irgendeinem seiner Filme gehabt. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, was das Melodische angeht. Das wäre jetzt keiner, den ich mir anhören würde zu Hause. Aber einer, der so perfekt mit dem Film verschmilzt, finde ich, das hat bisher keinen anderen.
Ich glaube, die haben auch Sachen rückwärts laufen lassen im Score, ne?
Angeblich hört man Atmer von Christopher Nolan auf der Tonspur.
Ja. Deswegen guckt ihn euch einen Film im Kino an. Erwartet kein Meisterwerk. Aber seid offen für die Diskussion. Es ist ein Nolan-Film.
Ja? Dafür ist das da.
Das ist doch schön, dass wir wieder einen Film haben, über den wir so breit und dick diskutieren können. Und deswegen würden wir jetzt einfach gerne auch mal etwas, ja, spoileriger diskutieren. Und damit sage ich Spoiler.
Das ist nicht unwichtig für die Regie, weil die Regie uns gerade gesagt hat.
Genau, die Regie.
So, damit die Regie weghört.
Die Regie möchte nämlich nicht mitkriegen, was wir jetzt spoilern. Was ist denn jetzt so jetzt, wo wir im Spoiler-Talk sind, was ist so jetzt das allergrößte Versäumnis, was ihr jetzt habt? Also, wo sagt ihr, das raff ich jetzt immer noch nicht? Das ist mir einfach, das fand ich richtig kacke, oder?
Versäumnis würde ich sagen, die Szene, die wir da gerade gesehen haben. Es gibt einen Moment, das gehört auch noch dazu. Es gibt einen Moment in dem Film, wir haben es vorhin kurz erwähnt, diese, wie nennt man diese, nicht Spiralen, so Drehkreuze.
Ja, genau.
Die nicht richtig gut erklärt werden, die aber ein paar Mal auftauchen, mit denen du sozusagen, das sind wie kleine Zeitmaschinen, wie so, du gehst rein und dann kommst du auf der anderen Seite raus und dann läufst du quasi, dann bist du invertiert. Du läufst quasi gegen die Zeit. Alles läuft rückwärts und so weiter. Und es gibt halt diese Szene, wo er zum ersten Mal durch so eine Maschine geht, und das ist relativ spät im Film, also nach der Hälfte ungefähr, wo er das zum ersten Mal sozusagen macht. Und das ist eigentlich so ein Moment, wo du eigentlich denkst, das ist so ein klassischer Magic Moment. Das ist so, Neo hat die Matrix gesehen, so Neo, und macht jetzt zum ersten Mal. Weißt du, so der Moment,
so kurz,
wo er von Morpheus trainiert wurde und jetzt geht er rein in die Matrix und kloppt erstmal ein paar Agenten zu Brei. So, das ist eigentlich der Moment. Und dann geht er da so rein und ich finde, und dann passiert aber dadurch, dass er natürlich, es ist natürlich die Logik des Films, dann erlebt er halt mehr oder weniger das Gleiche nochmal, was er davor erlebt hat, nur entgegengesetzt, ist das schwer zu erklären. Und
Das ist ja das gleiche Setpiece im Prinzip. Und ich fand das insgesamt ein bisschen underwhelming. Ich finde, dieser Moment, wenn er so rausgeht und du merkst, okay, die Pfütze kommt hoch und der Wind ist irgendwie anders. Das ist ja das, womit du die ganze Zeit schon haderst, irgendwie der Wind funktioniert. Aber da fange ich ja gar nicht erst an. Oder mit rückwärts fliegenden Möwen und Schiffen. Und alles. Das finde ich alles irgendwie, okay, er ist jetzt in der Rückwärtswelt. In meinem Kopf ist er in der Rückwärtswelt. So.
Ja, er geht.
Aber ist das unsere Welt dann noch? Oder ist es eine Parallelwelt?
Nee, weil wir haben ihn ja vorher...
Es ist die gleiche Welt. Ich stelle mir das so vor. Ihr könnt mich korrigieren, wenn ich es falsch höre. Ich sage euch mal, wie ich Tenet verstanden habe.
Ja, ja, hau mal raus, genau.
Stell dir vor, du hast die Tenet wie so ein 2D-Modell, ist der Film. Und er fängt einfach an, irgendwann diesen Film so zurückzulaufen, an verschiedene Stellen in diesem Film. Und um zurückzulaufen, muss er in dieses Drehding rein, sonst würden die beide einfach so immer weiterlaufen. Beziehungsweise er zeichnet diesen Film selber und dann geht er in diese Spirale rein und dann kann er in dem Film zurücklaufen.
Ja.
So.
Ja.
Und wenn er ganz schnell zurückläuft, kann er sogar bis an den Anfang von den Filmen oder eine Woche zurück, also quasi durch die Zeit reisen, ja. Und kann da dann Sachen verändern oder da sind dann schon.
Müsste man ihn doch die ganze Zeit sehen, da müsste ich doch ständig sehen, wie irgendwer rückwärts hier.
Aber soweit ich das verstanden habe, können Menschen, die nicht invertiert, können außerhalb der Person, die invertiert ist, keine andere das wahrnehmen. So habe ich das verstanden.
Wurde es so erklärt?
Ich meine, schon, zumindest hat mir das deine Frau erzählt. Ich glaube,
das war ja meine Frage, die ich dich gefragt habe. Es gibt halt dann in dem Film mehrere Szenen, wo sie halt wieder zurück an Orte kommen, wo sie schon mal waren, nur dann eben quasi gespiegelt oder rückwärts. Und dann siehst du halt auch Leute rückwärts laufen und so. Und ich denke mir dann, wer sieht denn jetzt hier was?
Ja, ja, ja.
Also sieht jemand den rückwärts fahrenden Wagen?
Ja. Manchmal macht das Sinn. Zum Beispiel, wenn sie mit dem Krankenwagen, mit der Krankenliege da reinrollen, dann denkst du, da habe ich noch gedacht, das ist smart, weil das sieht vorwärts und rückwärts gleich aus. Das ist völlig unauffällig.
Vor allem, weil man sich dann, das hat meine Frau jetzt beim ersten Mal schon entdeckt. Ich habe es beim zweiten Mal immer noch nicht entdeckt.
Aber so,
sie machen das ja schon beim ersten Mal. Du siehst ja die Krankenwagen, die Bahre, wo der Bicky drauf liegt, die siehst du ja schon beim ersten Mal.
Ja, klar. Deswegen
man fragt sich, warum schieben die jemand ins Feuer?
Ja. So, und das ist irgendwie smart, nur das müsste ja während der ganzen Zeit so sein und das wäre doch auffällig, wenn ich da stehe und plötzlich springt jemand rückwärts irgendwie eine Mauer hoch. Das verstehe ich nicht. Das muss doch die Leute, warum reagiert da niemand drauf, dass da Leute sich
rückwärts... Weil wir das von Nolan nicht sehen. Wir sehen ja fast immer nur Leute, die mit dem ganzen Ding zu tun haben oder das halt irgendwie kennen und diesen Effekt wissen. Nolan zeigt eigentlich niemanden, der gar keine Ahnung davon hat. So können wir nämlich auch nur schwer sagen, ob das halt für jemanden, also wenn jetzt John David Washington ist invertiert, geht zurück.
Mhm.
Ja, jetzt läufst du zufällig an ihm vorbei. Ob du ihn halt rückwärts laufen siehst, also als würde er zurück abgespult. Das wissen wir nicht, wie das von normalen Personen ist. Wir sehen es ja immer nur aus seiner Perspektive oder wie es halt einer sieht, der es kennt, beziehungsweise selbst irgendwie jetzt gerade das erlebt hat. So, also die Leute, Nolan inszeniert ja nur Wissende. In diesem Moment.
Aber er hat inszeniert anhand der Liege bei der Explosion mit dem Flugzeug, anhand der Liege, wie das funktioniert, ohne dass es auffällt.
Genau.
Aber rundherum alle anderen.
Nehmen wir ein einfacheres Beispiel. Die Autoverfolgungsjagd, es gibt eine Verfolgungsjagd und dann kommt ein Auto rückwärts so angeschossen. Und es gibt quasi eine Verfolgungsjagd von einem Auto, das rückwärts fährt, vermeintlich. Und eins, das vorwärts fährt. Leuchtet mir total ein. Normalerweise würde man sagen, das kann ja niemals so schnell rückwärts fahren. Aber in der Welt des Autos fährt es ja die ganze Zeit vorwärts.
Genau. Hm.
Und deshalb kann es auch so schnell rückwärts fahren, weil es ja einfach nur zurückgespult ist. So, aber jetzt fährt, das eine Auto fährt vorwärts, das andere verfolgt es rückwärts. Da draußen ist ein Passant. Was sieht der?
Der sieht.
Sieht der ein rückwärtsfahrendes Auto?
Ja.
Oder sieht der eins, das in die Richtung fährt und eins, das in die Richtung fährt? Glaub,
der Protagonist hat das auch selber so
gesehen. Nee, der sieht nicht.
Der hat das auch am Anfang auch gesehen, hat sich noch gewundert über das Auto.
Er sieht doch das rückwärtsfahrende Auto.
Ja,
er ist ja
noch nicht in dem Moment.
Ist das Auto
involviert? Wenn die Verfolgungsjagd zum ersten Mal abläuft, ja, in die Richtung, also in die normale Zeitrichtung,
ja,
dann sieht er ja schon, wie das Auto, das sich überschlägt, wie das schon rückwärts, also wie das von dem Zack sich von dem Zurücküberschlagen wieder auf die Fahrbahn gibt. Und dann tauschen sie ja den Koffer aus. Und das ist ja das, was er selbst erlebt, nachdem er durch das Drehkreuz gegangen ist.
Ja. Aber das, okay, dann habe ich einen Plothole.
Die begegnen sich ja ständig.
Der böse Russe, Kenneth Branagh, den ich übrigens fantastisch finde in dem Film, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich finde ihn richtig gut.
Ja.
Ich finde ihn, du nicht?
Nö.
Ich fand ihn gut, ich fand ihn irgendwie captivating, wie der Franzose sagen würde. Egal, auf jeden Fall, aber auch nicht zu übertrieben, nicht so Bond-Bösewicht mit so einer kleinen weißen Katze streichen. Ich fand den irgendwie fies, aber irgendwie glaubwürdig. Egal. Worauf ich hinaus wollte. Es gibt diese Szene bei dieser Autoverfolgungsjagd, da hat er seine Frau im Auto, er hat eine Gasmaske, er hat diese Luftmaske an, weil er invertiert ist, sie aber nicht. Aber sie ist ja mit, weißt du, die Pistole auf sie drückt, kurz bevor der Kofferübergabe. Und er zählt ja runter, in 3, 2, 1 knall ich sie ab oder was auch immer. Und dann wirft er den Koffer rüber, sie ist ja in dem rückwärtsfahrenden Auto. Ja. Warum braucht sie nicht die Maske? Aber sie ist doch in dem invertierten Auto.
Ja, ja. Aber sie ist ja schon angeschossen.
Ja, wieso kann sie da drin atmen?
Ich glaube, es ist egal, ob die da in dem Moment atmet oder nicht. Die ist eh kurz zum Verrecken, oder nicht? Also, weiß ich jetzt nicht.
Das mit dem Atemmasken war ja sowieso sehr beliebig immer.
Das habe ich nicht verstanden. Also hat sich das euch logisch erklärt? Ja, sie hat gesagt, dass in der invertierten Welt kann die Lunge nicht richtig die Luft aufnehmen oder so. Ah,
okay.
Also die Luft ist dann, Alter, was weiß ich.
Naja, weil deine Lunge in dem Moment wahrscheinlich,
weil du ausatmest und nicht
die Luft, genau. Du atmest alles aus, okay, anstatt alles ein.
Okay. Nee, obwohl du bewegst dich doch zurück. Es ist doch egal. Dein Körper funktioniert doch jetzt auch rückwärts. Das bedeutet, genau, mit dem Atmen dürfte das eigentlich kein Problem sein, weil er macht ja trotzdem das Gleiche: Einatmen und Aufnehmen. Also es ist.
Aber das ist genauso wie mit der Hitze und der
Kälte. Heißt, das habe ich auch. Was würde denn passieren, wenn er was trinkt? Platzt der dann? Oder?
Ja, diese Fragen. Aber genau diese Fragen, ganz kurz, jetzt mal unabhängig davon, wie man sie für sich beantwortet. Alleine, dass man nicht wie aus der Pistole geschossen das erklären kann, zeigt das, was ich meine, dass die Regeln dieses Spiels, was wir spielen,
nicht ausgearbeitet sind
oder nicht so erklärt werden, dass alle Spieler, die am Tisch sitzen und mitspielen, es gleichermaßen verstehen. Und das ist ultimativ der größte Kritikpunkt, den ich an diesem Film habe. Du kannst es so kompliziert machen, wie du willst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Alter, ich habe Filme gesehen, hör mir auf. Ja? Aber du musst dem Zuschauer die Spielerleitung geben. Du musst, sonst sitze ich hier und du kommst. Das ist wie mit Krane, wenn wir hier Zug um Zug spielen und sagst, oh, habe ich gar nicht erwähnt, dass ich übrigens nach 3 Zügen kannst du noch eine Karte ziehen. Ich sag, sagst du mir jetzt nach 1,5 Stunden? So, weißt du, du musst es irgendwie erklären, Alter. Du musst es irgendwie erklären, damit ich als Mitspieler das checke.
Man muss es ja nicht gleich vorkauen, aber zumindest sagen.
Wird nicht schaden.
Ja, weiß nicht.
Jetzt überlege ich gerade nochmal, der Fahrer von Kenneth Branagh, der sitzt auf jeden Fall schon mit einer Sauerstoffmaske da.
Ja.
Kenneth Branagh hat im Auto auch eine Sauerstoffmaske auf.
Sie nicht.
Könnte tatsächlich ein Anschlussfehler sein, ein gravierender.
Würde er ausbügeln, wenn er das sehen würde.
Ja, könnte er aus. Oder er hat tatsächlich, Kenneth Branagh hat sich gedacht, weißt du was, scheiß drauf, ich habe die jetzt eh angeschossen, die wollte mich eh umbringen. Und
ja gut, aber es gibt ja diese Szene, wo er dann explodiert und so, es wird einem ja suggeriert, dass sobald du die nicht auffasst, hast du ungefähr noch 5 Sekunden zu leben und nicht irgendwie eine halbe Stunde Autoverfolgungsjagd ohne Maske.
Ja, das fand ich auch unnötig.
Also es wirkte ja wirklich so, dass du in dieser Welt ohne Maske quasi nicht überleben kannst.
Ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass er ja weder Zeit- noch Ortsangaben macht in dem gesamten Film, wird es halt schwierig. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal erst gerafft, dass die ja eine Woche zurück sind.
Zurückfahren.
Ja,
das habe ich schon beim ersten Mal gecheckt.
Ja, das ist mir irgendwie entgangen.
Das liegt immer an dem, was ich auch schon häufig kritisiert habe an seinen Filmen, diesen endlosen Sequenzen.
Ja.
Mit immer der gleichen Musik, weißt du, was normalerweise Otto Normalverbraucher-Regisseur sagen würde, da ist eine Szene, die hat einen Anfang, die hat ein Ende, da fängt die Musik an, da hört die auf und in der Mitte machst du mal Hup, wenn der Herr mit der Pistole schießt, dann wird's mal laut. So, aber er macht das so und dann kommt die Sequenz und die Musik fließt und dann, da gibt's ja auch kein richtiges In- und Outro, die hängen so hintereinander, die Sequenzen, und über den ganzen Block hast du so Musik, die so ein bisschen sphärisch klingt, was ich auch bei Inception irgendwie komisch fand, aber da haben wir das immer so verargumentiert mit dem Sinne von, naja, es ist halt traumhaft. Es ist halt alles wie im Traum.
Ja, aber das hat er auch bei Dark Knight gemacht.
Bei Dark Knight hat er das auch gemacht, ganz besonders hier diese ganze Sequenz da in Japan oder wo er ist. Und das hilft nicht unbedingt zum Verständnis von Filmen. Oder nach dem Motto, was wollen wir eigentlich in dieser Sequenz oder in dieser Szene eigentlich Wichtiges sagen? Was ist die Funktion dafür? Erschließt sich mir manchmal nicht. Es ist halt ein Kommen und Gehen von Bildern und von Momenten und von Unterhaltungen und hier sind wir plötzlich da sind wir plötzlich in China. So, das ist alles so,
Ja, ich muss aber generell sagen, eine Sache, die mir generell aufgefallen ist, schon beim ersten Mal, ist tatsächlich der Schnitt.
Ja.
Weil ich fand tatsächlich, dass das der mit unübersichtlichste zum Teil Nolan-Film ist, den ich bisher gesehen habe. Und der sein Stammkader, dieser Lee Smith, der ist ja nicht dabei gewesen, sondern der hat es ja mit der Dame von Hereditary gemacht und Marriage Story. Und beides so ruhige Filme. So, und ich verstehe es nicht, warum sie jetzt gerade ja die Endschlacht unten in diesem Keller drin, bei dieser Gittertür und so weiter. Ich habe da jetzt auch beim zweiten Mal.
Du hast
keinen Überblick. Das fällt so schwer, das zu verstehen. Und dann auch noch zu verstehen, dass da eigentlich schon was passiert ist, was noch viel, viel später, oder ja, was erst später kommt, ja, was halt Robert Pattinson erst noch macht, aber schon längst nicht mehr im Film ist. Ja, also das ist ja auch so ein Thema. So. Und ich fand den Schnitt, man hat echt gemerkt, nee, der ist diesmal nicht so.
Auch die Szene, wo er dann sich mit dem Auto überschlägt und dann wird ja auch gesagt, also das ist gut, aber da wird gesagt, ja, wenn was brennt, wird es in der invertierten Welt quasi zu Eis.
Ja, das
checke ich zwar auch nicht, aber nehme ich einfach dann mal so als, okay, ist halt Eis, ist das Gegenteil von Feuer, invertiert reicht mir erstmal so, muss ich jetzt nicht physikalisch in seine chemischen, muss ich nicht in seine Einzelteile zerlegen, aber wegen Schnitt, er liegt dann da, man sieht so, dass die Scheiben frieren so ein. Und dann denkst du so, okay, eigentlich haben wir jetzt hier so eine klassische Szene, wie kommt er da raus aus dieser Situation? Schnitt, er liegt eingewickelt in so Isolierdecken und ist gerettet von Robert Pattinson, liegt da und die sind schon auf dem Weg nach Oslo.
Und das ist
das
eigentlich.
Das ist exakt der Schnitt. Er ist in diesem einfrierenden Auto, Schnitt. Hey,
aber das ist
was ist hier los?
Aber das ist von der Schnittarbeit immer so. Also wir haben am Anfang die Szene in der Oper, Schnitt, dann haben wir die Szene auf dem da auf dem Bahnhof, Schnitt, dann sind wir auf dem Schiff, dann das sind wir plötzlich im Labor. Also es gibt zwischen den einzelnen Setpieces überhaupt keine Übergänge. Das heißt, es gibt auch keine Phasen, in denen man das, was in der vergangenen Szene passiert ist, mal verarbeiten und sacken lassen kann und vor allem, wo man mal die Charaktere kennenlernen kann.
Weil die Im Gegenteil, es gibt sogar diese eine Szene, wie heißt diese Free Freeport-Geschichten, wo Robert Pattinson, die laufen so lang und sie führen, habe ich dieses Mal drauf geachtet, sie erklärt in einem Satz, und dieser Satz wird an drei verschiedenen Orten weitergeführt. Ja, also sie laufen sozusagen durch die Stadt. Ja, und wenn du in so einen Freeport gehst, was passiert dann? Dann sind sie irgendwie, weiß ich nicht, auf einem Schiff. Ja, da musst du aufpassen, weil du hast nur 10 Sekunden. Und was passiert dann?
Das macht Schnitt
und dann sind sie auf dem Flugzeugträger. Und dann sagt er so, ah, und dann geht man unter. Ja, genau.
Als ob er immer gewartet hat, bis sie dann auf diesem Schiff sind, um den Satz
Dialog zu Ende zu führen, wo ich mir sage, hä, das macht überhaupt keinen Sinn.
Aber das ist auch wieder so ein bisschen, wo ich sage, das ist typisch für ihn.
Ja, das ist genau das, was ich ja vorhin meinte. Und natürlich, der Film, ihr könnt euch denken, wie kompliziert das ist, das zu schneiden, ne?
Ja,
also gerade die Actionsequenzen, weil das merkst du ja auch, so. wenn die erste Prügelei anfängt, da ist mir schon aufgefallen, dass da einige Sachen irgendwie rückwärts laufen. Das sollte man natürlich nicht unbedingt merken, aber wenn man darauf achtet und den Film das zweite Mal sieht, muss man natürlich verstehen, dass der Gegner
das sollte man schon beim ersten Mal, das sollte schon komisch vorkommen.
Okay, es sollte komisch
sein. Weil beim zweiten Mal, wenn sie dann wieder da in dieser Flughafensituation sind, da war bei mir tatsächlich ein richtig großer Aha-Moment, wo ich gedacht, okay, jetzt raff ich's wirklich.
Wann war das?
Das war, wenn sie zum zweiten Mal in diesen Flugzeughangar reingehen. Also wenn er in diesem SWAT-Outfit gegen sich selbst kämpft.
Ja.
Da habe ich gerafft, also da habe ich das Prinzip zum ersten Mal gefühlt oder gespürt. Da war mir klar, okay, jetzt habe ich einen Schritt in dem Verständnis geschafft und jetzt ergibt das für mich dann doch einen gewissen Sinn. Dann kommen aber wieder 10.000 andere Sachen und ich war wieder verwässert irgendwie im Kopf, so dass ich am Ende beim ersten Mal in der Endschlacht nichts gerafft habe.
Ja. Darf ich dir eine Verständnisfrage stellen?
Ja, klar. Ey, du,
ich habe dich vorhin auch Antje gefragt. Habe ich das richtig verstanden, dass es am Ende darum geht, dass sich Atombomben rückwärts durch die Zeit zu uns bewegen? Von irgendwelchen Bösewichten in der Zukunft?
Das wäre eine Möglichkeit, mit dieser Invertierung umzugehen. Dass du eine Atombombe. Aber
was ist die Ultima Ratio Bedrohung, von der am Anfang gesagt wird, wir müssen die Welt retten?
Das ist das trotzdem.
Dass es eine Technik in der Zukunft gibt, mit der man die Vergangenheit verändern kann. Und die Vergangenheit wäre quasi aus der Zukunft betrachtet das Jetzt. So habe ich das gesehen.
Aber, also, aber es wird auch gesagt, dass denen das Großvater-Paradoxon egal ist, dass sie darauf
scheißen. Ja, das ist sowieso, das wollte ich eben eigentlich noch erwähnen, diese Szene mit dem Großvater-Paradoxon aus dem Zeitreisen. Wie kann man in der Zeit zurückreisen und als Zeitreisender dann seinen Großvater töten, wenn man dann ja eigentlich selber nicht mehr existieren würde? Mhm. Und dass der Film, beziehungsweise dass Robert Pattinson das dann abhakt mit, ja, kann ich nicht erklären, das ist das Paradoxon. Das ist auch schon wieder so. Mhm.
Ja, wo
eine
ich dann
Offenlegung von.
Da hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren auch richtig gekotzt drüber. Dieses auf dem Paradoxon ausruhen oder beziehungsweise bis zu einem Paradoxon gehen und sagen, ja, bis hierhin geht's halt nicht weiter, sorry. das wenn ich auch, sag ich mal, vor ein paar Jahren hätte ich das echt scheiße gefunden. Nach Interstellar ist mir das eigentlich vollkommen Wumpe. Weil mit Interstellar hat er es auch gemacht. Weil da ist es dann ja auch so gewesen, dass irgendwas in der Zukunft erfunden wurde und dann Einfluss auf die Vergangenheit hat und aber noch viel weiter zurückreicht. Also es erschafft sich so aus sich selbst heraus, wenn ich das bei Interstellar richtig verstanden habe. Ja,
vielleicht hat er bei Interstellar einfach wirklich, was Eddie eben schon so schön sagte, die Grenzen besser abgesteckt und sich innen drin einfach nicht permanent widersprochen und so weiter, sodass man das da schlucken konnte. Hier sage ich, das ist faul.
Ja, Robert Pattinson sagt ja irgendwie, was passiert ist, ist passiert.
Genau, so, was passiert ist passiert.
Es ist egal, ob es ein Paradoxon ist oder nicht, wenn du den Opa umgebracht hast, hast du den Opa umgebracht.
Genau, und hat es keine Auswirkung
auf das, was bisher war. Aber spaltet sich auch nicht die Dimension in zwei Dimensionen?
Dann das ist halt das, was ich glaube, ja.
Ich glaube auch so, also sie haben so oft, wie das angedeutet wurde, dachte ich, okay, dahin geht die Reise, dass es egal ist, ob ich jetzt mich selber umbringe, so dass ich mich gar nicht hätte umbringen können und so.
Aber das wäre doch dann die Zeitreiselogik von Endgame, oder nicht?
Naja, genau. Also pass auf, das Ding ist ja, unsere Zeit läuft noch mehr denn je normal weiter. Und nur weil sich jemand zurück in der Zeit bewegt, muss das ja nicht heißen, dass das, was er in der Vergangenheit ändert, das, was schon längst passiert ist, ändern kann.
Das ist
dann
dieses Zurück in die Zukunft-Ding, dass du im alternativen 1985.
Ja, genau.
80 aber noch mal, in der Biff-Welt.
Wer ist, aber nochmal, ganz nochmal, für mich zum Verständnis, was ist die tatsächliche Bedrohung? Sind es die Leute aus der Zukunft, die eventuell Atombomben zurück durch die Zeit schicken zu uns? Oder ist es der Oligarch, der eigentlich lebensmüde ist und todkrank ist, aber nicht sterben darf, weil er sonst die Welt wegen der Superformel in dem Untergang weiht?
Also
der
so
stirbt er trotzdem.
Der Oligarch, ich habe das so verstanden, der Oligarch, also der böse Kenneth Branagh, ist sozusagen das ausführende Organ in der Gegenwart. Ah. Von den Leuten in der Zukunft. Also er ist derjenige, der die Sachen von denen gefunden hat, der die gecheckt hat, der die auch irgendwie für sich gebraucht hat und der checkt, dass die Menschheit, das ist ja so eine, im Prinzip eine Gesellschaftskritik, ne, auch ein bisschen Klima und so mit drinne. Wir haben die Erde kaputt gemacht und die einzige Chance, die Erde zu reparieren, ist sozusagen
alles auf Null zu drehen.
So. Und das sieht er so als seine Aufgabe an.
Genau.
Okay.
Also ist er sozusagen die ausführende Kraft und wer in der Zukunft letztendlich das ist, die Inversion erfunden haben und so, das erfährt man ja nicht. Das
aber es gibt keine Leute, die zurückreisen, weil das wurde ja auch mehrfach angesprochen, aber das bezog sich wahrscheinlich nur darauf, dass der Hauptdarsteller halt dann irgendwann diese Reise zurückantritt. Aber ich hätte damit gerechnet, dass ständig irgendwelche Leute aus der Zukunft angreifen oder irgendwie so. Also ich verstehe das alles nicht.
Es gibt ja dann auch noch den Aspekt mit diesen neuen verschiedenen Teilen, die dann überall auf der ganzen Welt verteilt sind. Ja, genau.
Warum? Ich dachte, das waren Atombombenelemente.
Ja, keine Ahnung, genau, Algorithmus auf der einen Seite, aber dann war das auch irgendwie so ein Gerät aus ganz vielen verschiedenen Teilen, dass der eine Typ ja am Ende auseinanderbaut.
Er sagte, sie haben diesen Algorithmus haptisch gebaut. Damit er halt nicht geknackt oder irgendwie so leicht entschlüsselt werden kann.
Ja,
es ist am Endeffekt, sind wir ans
Ende. Es ist alles egal.
Es ist ein James-Bond-Film auf der Jagd nach einem MacGuffin mit dem Gimmick, dass halt da Dinge sich rückwärts in der Zeit bewegen.
Nur der Unterschied zu Marvel ist, dass man bei Marvel sagt, übrigens, guck mal, ich kann das machen. Guck mal hier auf den Tisch. Zeit zurückdrehen. Alles klar, ich verstehe das.
Ja.
Da sitzt niemand daneben. Weißt du auch, warum? Jetzt pass mal auf, du musst die Hand so machen, aber Vorsicht, du darfst niemals diese Kette tragen.
Andi,
Abstand bitte.
Ach,
scheiße, oh Gott.
Entschuldigung. Mit gutem Vorbild voran, Beispiel.
Wir waren vorhin im Kino zusammen.
Ja. Gebe ich dir recht, aber bei Marvel ist da halt auch ein grüner Riese, der reden kann und
eine ganz andere Richtung.
Ein Typ mit dem Hammer, der halt immer wieder zurückkommt, egal wo er gelandet ist.
Es ist einfacher zu sagen, pass mal auf, das ist eine neue Welt, die Regeln sind 1, 2, 3, los, habt Spaß damit. wie ein Spielplatz. So geht das eigentlich.
Ja.
Nicht so, dass du bis zum Ende noch denkst, so Moment mal.
Und ich bin mal gespannt.
Das, geht das? Moment, was heißt das eigentlich?
Genau, und ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann wirklich sagen, ach ja, okay, also die Dinger können zurück, die fliegen halt einfach nicht in die Richtung, sondern die fliegen halt in die andere Richtung. Okay. Zeig mir, was du damit machst.
Ich glaube, das wird viele Mörder geben.
Ich hoffe es auch.
Die das
akzeptieren,
sagen, egal. Du hast bei Marvel natürlich den Vorteil, dass du einfach Übernatürliches hast. Und in dem Fall, Tenet versucht das ja mehr oder weniger glaubwürdig auf Physik.
Aber
oder
das ist
so.
Genau der Haken.
Genau. Ja, damit macht er sich natürlich schwer, wenn er sagt einfach, ja, da ist irgend so eine Alien-Rasse aus der Welt, die kann das halt, dann brauchst du ja auch nicht mehr viel fragen. Also es fragt ja auch keiner, wie Superman seine Laserstrahlen in die Augen kriegt.
Aber warum hinterfragen wir es trotzdem?
Weil er das ja die ganze Zeit auch erwartet in gewisser Weise. Ja,
apropos Superman.
Oh. Oh, wir haben mal 5 Minuten. Genau, der Trailer, oder?
Wir können noch ein paar Trailer
noch. Warte mal, hat noch irgendwie eine komische Frage?
Ich habe noch eine komische Frage, ja, beziehungsweise einen Punkt, der mich tatsächlich bei diesem Film gestört hat, wie in noch keinem Nolan-Film zuvor. Es ist kein gravierender Störfaktor, aber ich fand's doch echt unangenehm. Ich finde, Tenet ist tatsächlich der härteste Nolan-Film, den wir bis dato haben, von der Anmutung von Gewalt. Ich wollte
sagen, von Dingen, die man nicht sieht.
Genau, ja. Von der Anmutung von Gewalt. Da passieren ja wirklich ein paar krasse Sachen, wie Kenneth Branagh, der den Typen mit dem Goldbarren erstmal komplett die Fresse eintrümmert. Oder
das Mädel da zusammentritt.
Und oder noch einmal. Aber du siehst halt nix.
Fand ich auch komisch.
Es wird halt alles abgeblendet
raus. Das Treten war das Brutalste.
Es gibt kaum Blut.
Ja, gar nicht. Der Typ kriegt die Zähne gezogen und du siehst kein Blut.
Ich fand den auch erstaunlich. Also die wollen wahrscheinlich ein PG oder was?
Warum Zähne ziehen nochmal? Das habe ich auch nicht verstanden.
Als Folter, um zu gucken, ob er die anderen.
Ach so, das war die Folter einfach.
Ja, ja.
Okay. Vielleicht wollen die ein PG-Rating oder so.
Ja, das denke ich ja.
Haben sie doch bekommen oder nicht?
In Deutschland auf jeden Fall 12.
12,
ja. So sieht er auch aus.
Und aber jetzt mal ehrlich, Freunde, wir haben doch früher im James-Bond-Film die Leute auch umfallen sehen und die waren ab 12. Oder nicht?
Ja, klar.
Ich meine, ob das jetzt wirklich gut ist, diese Schießbuden-Mentalität, ne? Das ist die eine Sache. Aber wenn er doch irgendwie Härte und Brisanz und irgendwie Gefahr vermitteln will, dann brauchst du doch auch mal so einen Moment, oder
nicht? Aber haben wir nicht vor einem halben Jahr gesagt, krass, dass dieser, ich weiß nämlich gerade nicht, welcher Film das war, dass dieser eine Film ab 12 ist, obwohl der so ultra brutal war? Welcher war das noch? Könnt ihr euch erinnern?
War das nicht Hellboy, der ab 16 war und wir hatten gedacht, der ist garantiert ab 18?
Ja, da haben wir drüber geredet.
Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, es ist interessant, weil muss er so weit das alles unterdrücken? Das verstehe ich nicht. Geht er so auf Nummer sicher? Da redet ihm ja keiner rein.
Ich habe es ein bisschen vermisst, auch gerade weil ich Gangs of London gesehen habe. Vielleicht. wenn da schon so geile Ballereien sind und da Leute, also da will ich auch mal irgendwie, ich muss jetzt nicht Splatter, ich brauche jetzt kein Heroic Bloodshed, aber das so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, das war ja wie eine Folge A-Team.
Ist ja auch ein bisschen Schmerz, ist ja auch
das gefühlt. Meine ich.
Fast Patronen. Sehr witziger Vergleich, finde ich auch. Ja. Aber das ist es, genau, das ist es. Also es ist
so ein bisschen Schmerz, so ein bisschen Härte, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, das verstärkt doch auch die Anspannung und Gefahren.
Die eine Situation, Szene, wo die eingemauert wurde oder der eine Typ, das war die einzige Szene, wo man gesagt hat, oh krass, Alter, da muss man
Ja, musst du schnell weg.
Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Aber das war's auch, ey.
Ja, muss ich auch sagen.
Könnte ein bisschen mehr Härte vertragen.
Es war auffällig. Wir haben uns auch darüber unterhalten danach. Es war auffällig, dass du wegschneidest in dem Moment, wo es hart wird oder so. Am Anfang macht das noch unauffällig, ne, mit dem Schuss durch den Zug wo jemand gefoltert wird.
Ey, come on, da liegen 500 Leute irgendwie in diesem Zuschauerraum und die ballern da wild durch die Gegend.
Keiner wird getroffen.
Und du willst mir wirklich erzählen, dass sie immer nur die Stuhllehne von irgendwas getroffen haben? Nee, come on. Ja. Und da fühlt sich das Ganze wieder gebremst an.
Ja.
Und das finde ich halt schade. Das finde ich halt echt schade. Das hat mir jetzt auch beim zweiten Mal nochmal deutlich nicht gefallen.
Ist das meins, Feuerzeug?
Nein, dann können wir ja einfach mal den neuen Batman-Trailer gucken. Da gibt's nämlich noch ordentlich aufs Fressbrett.
Ja, und da ist auch Robert Pattinson dabei. Ey, Robert Pattinson, noch eine kurze Sache, muss ich sagen.
Für mich das Highlight des Films, definitiv.
Auch, muss ich sagen, von den Schauspielern, die ich dort gesehen habe, für mich das Highlight.
Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Ich hatte bei Robert Pattinson den Eindruck, das ist der einzige Typ, der weiß, in was für einem Film er da mitspielt.
Ja.
Alle anderen
dein Argument nicht schlecht.
Alle anderen haben super ernst gespielt, natürlich auch, wie der Tonfall ist von dem Film und so weiter. Aber ich hatte die ganze Zeit bei Robert Pattinson das Gefühl, dass der genau dieses süffisante Lächeln, das der Film ja eigentlich durch diesen Kommentar, ihr müsst es eh spüren, dass der das die ganze Zeit hatte.
Tatsächlich hat es die Figur ja auch.
Ja, natürlich, die Figur hat's hergegeben, auf jeden Fall.
Nein, aber die Figur hat das Wissen.
Ja, genau. Und genau deshalb war er, hat er das alles genauso verkörpert, wie es okay. eben ja. passt.
Okay,
so. Und
ja.
deshalb, verstehe ich das. Ja.
Und muss ich auch sagen, ansonsten ist das Gefühl für mich wieder das allergrößte, also der, die allergrößte Schwäche an diesem Film. Weil es ist bei Nolan halt einfach so, ich komme da nicht hin. Ich komme nicht an diese emotionale Grenze, wo ich sage, ja geil, ich bin da mit dabei. Also das, was du eigentlich auch schon mal gesagt hast.
Nee, ich bin beruhigt. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, warum verstehe ich
das? Aber bei mir war das auch schon bei Interstellar nicht so. Denn ne? Nichtsdestotrotz kann ich Interstellar.
Aber da gab es zwei, drei Momente, die wirklich, die durchaus traurig waren.
Die durchaus traurig waren, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber der Film, der mir tatsächlich immer noch wirklich am meisten ans Herz geht, ist für mich Memento.
Stimmt.
Ja. Das ist
wahrscheinlich noch stärker als
und ich habe aber auch kein Problem damit, dass das alles so unterkühlt wird, was Eddie vorhin gesagt hat. Das ist so unterkühlt.
Seine Handschrift auch.
Wirkt. Das ist seine Handschrift, das ist sein Ding. Und da wären wir wieder bei dem Thema, ne? Wir hätten es andere gemacht und so weiter. Das ist, wofür Nolan meiner Ansicht nach steht. Von mir aus werden diese Figuren niemals mir ans Herz wachsen, so. Aber das habe ich bei dem mittlerweile akzeptiert. Und deswegen versuche ich mit allem anderen mitzugehen, was da ist. Problem ist, diesmal ist das Konzept einfach ein Tick zu kompliziert und zu überladen.
Und nicht bis zum Ende gedacht.
Ja. Also wer weiß, ob es bis zum Ende gedacht ist, nur ob wir.
Apropos bis zum Ende.
Ja, ja, ist okay. Können wir noch ein paar Trailer gucken? Komm, wir gucken uns noch den Batman-Trailer an.
Ja, den würde ich jetzt auch noch mal sehen. Den habe ich noch nicht gesehen.
Den Snyder-Cut gucken wir uns auch noch kurz
an. Wie erklären die das denn? Wie sagen sie einfach, und jetzt kommt der Snyder-Edit von dem Film, oder was sagen sie?
Naja, der kommt jetzt auf HBO Max, kommen jetzt 4 Episoden, eine Stunde, mit Justice League, The Snyder-Cut.
Okay. Kann es sein, dass du die Geste machen musstest? Weil
ja, muss ich die Geste machen? Ist sie vorbei? Ja, genau. Oder muss ich irgendwas anderes machen?
Seid ihr noch
machen?
Da, Regie?
Ah, da kommt
der Snyder-Cut, oder was ist das jetzt?
Das ist jetzt Batman.
The Batman.
Ey, ich muss sagen, Batman ist cool. Das ist ein Trailer,
nicht,
der...
Können wir nicht Vollbild haben?
Nee.
Ach, also, da. Ja, hier, meine ich.
Das ist echt ein Trailer, der mir richtig Bock macht.
Ja,
mir
auch.
Das ist eine interessante Richtung, finde ich. Vor allem, wie aggressiv er dem Typen gleich als ersten Einstand auf die Nase gibt.
Von deinem geheimen Freund.
Hey, ich mag, dass das noch nicht klar ist, wann er rauskommt. Clever, Alvin, clever.
Nee, das ist tatsächlich die Werbung so in dem Dings, ne? Das machen sie auch am Ende von dem Trailer.
Ah,
das
steht.
Was halt auch darauf hindeutet, dass es der Riddler halt letztendlich ist, gegen den er antreten wird.
Ja.
Also zumindest Riddler und Pinguin. Aber ich habe Colin Farrell. Habt ihr ihn erkannt?
Fällt Ihnen dazu was ein?
Ich weiß noch nicht, was ich von ihm anzuhalten. Du?
Ich finde, das steht ihm alles sehr gut.
Das ist halt eher der schlanke Typ, weißt du? Davor hatten wir den Bulligen, jetzt haben wir
ja Nee, aber das, so wie das Zeichen auf der Brust schimmert und die Struktur des restlichen Anzugs.
Okay. Warum schreibt er ihn?
Das ist eine andere Origin-Story eigentlich? Ist das Catwoman?
Ja, schätze ich mal, dass es Catwoman sein soll.
Wissen wir, wer das spielt?
Catwoman?
Ja.
Nee, jetzt nicht bewusst.
Ganz schön dunkel alles.
Ja.
Was zum Teufel bist du denn?
Yes.
Noch ein. Und nochmal.
Ja. Agrolocal, wie wir es früher zu sagen pflegen.
Ich bin Vergeltung, okay. Nicht schlecht. Was ich geil finde, ist die Nackenpartie. Die mir ja bei Dark Knight Rises am Ende ein bisschen zu schmal war.
Weil er den bewegten Kopf.
Genau, aber hier finde ich, haben sie das ganz gut gelöst, dass er irgendwie zwar drahtig, aber trotzdem noch ein bisschen massiv wirkt.
Aber ist das jetzt eine andere Welt? Also ist es eine andere neue Geschichte? Oder ist es unser Batman, wie wir ihn kennen?
Das ist unser Batman, wie wir ihn kennen und orientiert sich wohl an The Long Halloween, heißt glaube ich die Folge.
Okay. Mhm. Jo.
Reeves, der Regisseur Matt Reeves, meinte ja bei dem Panel, dass Chinatown eine sehr große Inspiration für ihn war.
Interessant.
Also,
und das ist sowieso sehr viel.
Jetzt abgesehen von der Vorlage, von der Comic-Vorlage, die damit eingewoben wird, aber er meinte, dass tatsächlich Chinatown einen riesengroßen Einfluss
hat. Also Film Noir.
Genau, Film Noir. Und das, finde ich, ist vielversprechend. Ist natürlich auch ein bisschen das, was man sich im Vorfeld schon so ein bisschen zusammengereimt hat, ne, wo man immer gedacht hat, ja, hoffentlich wird's so Noir-Geschichte, hoffentlich wird's so Detektivgeschichte. Und dann kommt natürlich dann so eine Aussage, da spielt's natürlich den Leuten halt auch gut in die Karten, aber.
Eines, was nicht passieren wird, ist, in einem Cameo Roman Polanski irgendwo auftauchen zu lassen. Ich glaube, daraus wird nichts.
Ja, ich bin nur gespannt.
Was cool wäre, aber.
Ich bin nur gespannt, wenn der Film wirklich deutliche Anleihen an irgendwie den einen oder anderen Film hat, ob er dann auch deswegen so in die Kritik gerät, wie jetzt Joker zum Beispiel.
Ich weiß nicht,
wo du mir jetzt ja, genau. so zu nah ist.
Am Wohl doch, ja, stimmt schon.
Hab ich's okay, komm, wir haben nicht mehr Zeit.
Ja,
wir
schnell. Müssen
jetzt ist mit dem Snyder Cut.
Den kenne ich noch nicht.
Den Snyder Cut?
Nee, den kenne ich noch nicht.
Okay.
Also den
ja,
nicht.
Aber wir gucken den jetzt 4 Stunden.
Wir haben keinen Snyder Cut Trailer.
Oh, wir haben keinen Snyder Cut Trailer.
Ja, gut, dann.
Aber dann könnt ihr nicht einfach auf die DC-YouTube-Seite gehen.
Okay. Können wir dann noch irgendwie den. Was haben wir denn noch?
Suicide Squad und Wonder Woman.
Wonder Woman.
Ja, komm, mach doch mal Wonder Woman. Ich muss sagen, das finde ich schon wieder so ein bisschen ätzend. Hat man diese Riesenarena im ersten Film schon mal gesehen?
Muss man ja nicht.
Wieso muss man das nicht?
Wieso musst du das zeigen im ersten Film? Also, ich finde es auch komisch, aber so streng wäre ich da jetzt nicht.
Das ist doch geil.
Das ist doch geil.
Dass sie sich einem Blitz schwingt.
Ich finde, das ist so eine lustige Idee. Gefällt mir. Nur diese ganze Comedy jetzt fand ich jetzt nicht so geil.
Ich bin jetzt schon raus.
Ja? Warum?
Weil mir die Szenen eben nicht so gesagt haben. Das ist garantiert irgendwie entweder das Finale oder damit, das wird später noch im Finale verwendet und dann ist das wieder.
Das in der Arena meinst du jetzt?
Nee, das mit den Blitzen eben.
Also, Kristen Wiig als Bösewicht finde ich schon mal geil.
Das finde ich eine gute Wahl. Also, interessante Wahl. Mal gucken, ob sie es bringt.
Ich bin gespannt, wie sie das erklären.
Ja, das verstehe ich.
Obwohl, es ist eigentlich egal.
Scheiße, Mann. Vielleicht hat sich in der Zeit zurückbewegt.
Ja, wahrscheinlich.
Patty Jenkins.
Nee, er muss sich vorwärts bewegen.
Patty Jenkins. 84.
Hat stimmt,
auch,
ja.
Hat Patty Jenkins auch den ersten gemacht?
Ja, ne? Nee, ich glaube, was das Finale. Also, ich glaube, eine andere Szene ist das Finale. Das würde ich gleich. Da weise ich gleich nochmal drauf hin. Komm, hol das Lasso raus.
Ist das im Weißen Haus, oder was?
Ja. Das finde ich einen coolen Auftritt so hier. Da auf die Szene bin ich auch gespannt. Die wird wahrscheinlich diese No Man's Land Szene spiegeln oder beziehungsweise das wird die No Man's Land Szene des zweiten Films.
Na gut, auf Kristen Wiig freue ich mich.
Pablo Pascal dabei?
Ja, Pedro.
Pablo?
Pablo, Pedro. Pablo Vara. Pedro, wie heißt
Pablo Escobar ist auch dabei.
Werden die uns niemals finden.
Das habe ich vergessen dir zu sagen.
Was?
Radar.
Werden die auf uns schießen?
Jetzt, glaube ich. Warte. Nee. Das da. Ja, das wird's Finale.
Ja, das macht mir auch ein bisschen
Angst. Ja, das wird's Finale und da habe ich ein bisschen Angst vor.
Was hast du getan?
Und das haben sie jetzt ein bisschen blöd geschnitten.
Was ist sie denn? Ist das eine Superpower oder ist sie irgendwie verwandelt oder was ist das? Cheetah. Bist du
mal? Ich denke mal, Cheetah ist jetzt mutiert. Ich weiß es nicht.
Wir wissen nicht, was das ist. Du wahrscheinlich schon. Ja. Ah, jetzt kommen die Gags noch. Aber wir müssen eh Schluss machen, ist ja schon 10.
Müssen wir Schluss machen? Also der Justice League Cut ist nicht mehr drin.
Ah! Ja, siehst du, Alvin.
Alvin, Chief, Mann.
So bin ich jetzt auch mal leiser.
Naja, wir müssen ein bisschen reden, weil es ist halt eigentlich nur Halleluja.
Ach so. Was war das gerade?
Ja, das ist das, was ja eigentlich schon mal angeteased werden.
Zukunft, oder?
Ja.
In dem...
Oder eine alternative Realität.
Ach so, das ist ja in dem Film, ne?
Shit, seid doch...
Du hörst nichts, du hörst nur den Song.
Musik. Ja, aber die Lyrics passen auf die Bilder, wenn ihr genau hinhört.
Calvin Klein.
Und es passt natürlich auch, der hat auch seinen Sohn verloren, deshalb hat er doch den Film abgegeben.
Ist mir scheißegal.
Okay.
Aber er hat sich nichts daran wieder mit jemandem angelegt.
Verkauft mir jetzt den Film mit dem Song nicht besser. Ehrlich gesagt.
Er hat sich wegen was?
Ich sogar ehrlich gesagt.
Nee, Zack Snyder hat sich mit irgendjemandem bei Twitter angelegt. Von wegen, dass er ja Filme für Erwachsene macht. Und
ach so, ja.
Da hat er leider schon wieder arg an Sympathie eingebüßt bei mir. Wenn man das als Filme für Erwachsene verkaufen will und wirklich darauf pocht, dass das Erwachsenenfilme sind, finde ich schwierig.
Das heißt, da kommen jetzt eine Stunde mehr Futter rein? Im Vergleich
Drei
zum
Stunden.
Drei Stunden? Wieso drei?
Nee, zweieinhalb Stunden mehr.
Wie gesagt, deswegen eine Stunde oder anderthalb mehr, ne?
Zweieinhalb. Er ist jetzt 4 lang und war vorher knapp, was?
2 Stunden.
100 Minuten? Der war doch so kurz, der.
Ach so.
2 Stunden
Da, Steppenwolf ist noch am Start. Und das ist nämlich jetzt so ein bisschen, was mir Angst macht. Weil das sind nämlich alles die Finalszenen aus dem Original, also aus der Joss Whedon-Version. Da in dieser russischen Stadt und so.
Ja, weil er hat das doch nicht alles komplett neu gedreht. Es geht doch jetzt nur um einige Szenen, die Snyder ergänzt hat, oder nicht? denken. Bleibt das Grundkonstrukt des Films nicht erhalten oder das ist eine komplett komisch, wenn sie die Story neue
ändern würden? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schon eine andere Ausrichtung. Gerade was die Ankündigung von Darkseid angeht oder auch den Einsatz von Steppenwolf.
Entschuldigung, Diggi, aber ich finde das irgendwie ganz komisch. Damit zu spielen, mit Verlust.
Ich sag nur, das ist eine Hintergrundinfo, die man wissen kann, wenn er Halleluja benutzt. Wenn man weiß, dass er den Film nicht zu Ende drehen konnte, weil er, glaube ich, seinen Sohn verloren hat.
Ich glaube, seine Tochter hat Selbstmord begangen.
Oder seine Tochter verloren hat, dann ist es ja interessant, dass er, wenn er jetzt den Film fertigstellt mit Halleluja mitbringt, ist zumindest eine Information, die man mal verinnerlichen kann. Wie man das, also ich sag nicht, dass das den Film automatisch besser macht, aber finde das schon.
Ich habe das gar nicht in dem Bezug gesehen. Ich dachte tatsächlich ein bisschen negative, weil er das ja bei Watchmen einmal so prominent eingesetzt hat und dass er da war einfach so ein bisschen.
Szene bei Watchmen?
War das zu Halleluja, glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaub,
ja.
Weiß ich gar nicht mehr.
Wenn Night Owl und Silk Spectre in dem Eulenraumschiff Sex haben zu dem Feuerwerk.
Da läuft der Song.
Okay. Da läuft der Song. Also da, das war für mich eher so ein bisschen die Reminiszenz dazu.
Großes
Gewicht interpretiere ich da auch was. Aber.
Nee, aber ich habe, wie gesagt, finde ich auch einen interessanten Ansatz, weil hätte ich jetzt, da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht. Aber hast natürlich recht, weil das war mit ein Grund, weswegen er da diese Produktion niedergelegt hat, der auf jeden Fall offiziell bekannt ist.
Ja. Ja. Ja, also ich habe Bock drauf, aber
ich gucke mir den auch an.
Aber es ist natürlich, was du sagst, die Altlasten mit dem, also da ist halt schon viel Schund auch dabei. Aber
hast du den denn häufig gesehen?
Zweimal, glaube ich.
So, ich erinnere mich fast an gar nichts, bis auf Wonder Woman da nicht plötzlich aus dem Nichts und dann sagst du, mit wem bist du denn hier oder war das der Film davor?
Das war der Film davor.
Ach so, okay. Dann erinnere ich mich an gar nichts.
Ist das der Film mit der Beerdigungsszene am Anfang? Oder war das Batman wie Superman?
Superman stirbt ja. Superman.
Genau, und dann Justice League fängt an mit der Beerdigung. Weil die mochte ich nämlich noch ganz gerne.
Die Beerdigung.
Das kann er auch.
Ja, das
Beerdigung
kann er
ganz gut. Bei Watchmen auch ganz gut.
Okay. Gut, ihr lieben Leute, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Vorgeschmack auf Tenet geben, beziehungsweise ja, euch vielleicht auch im Spoiler-Talk ein bisschen bestätigen oder zumindest generell ein bisschen bestätigen. Geht ins Kino, schaut Serien, schaut Rocket Beans. Viel Spaß noch bei der weiteren Gamevasion. Und je nachdem, wann wir das hier ausstrahlen, wir haben noch einen Dosenbeats für euch, zieht euch auch das rein und ansonsten hoffentlich bis zur nächsten Woche. Regulär, wie immer, hier bei Kino Plus. Tschüss!
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.